ich Masse.
Herzlich willkommen zu Football Quark. Viel Inhalt, wenig Masse. Mein Name ist Tom Dill. Mir gegenüber per Restream dazugeschaltet und wir sind auch schon seit 6 Minuten live und alle, die uns jetzt hier zuhören, haben jetzt hier schon exklusives Material gekriegt, bevor wir die Podcast-Aufnahme starten. Mir gegenüber Tobias Dannenberg, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, moin, nachdem wir irgendwie schon so 20 Minuten geschnackt haben. Jetzt ein offizielles Moin, Tom. Sei gegrüßt. Ich frage nicht, wie geht's dir, weil das weiß ich jetzt ja
Hello.
Schon.
Ja. Mir geht's gut, danke der Nachfrage.
Sehr schön.
Ich frage, wie geht's dir? Ne? Also damit wir das hier abgehakt haben, damit auch die Podcast-Hörer wissen, wir haben uns...
Okay, dann auch mein obligatorisches... Tom, mir geht's auch gut, danke.
Ja. Gut.
Kennst du das? Ich hatte, jetzt komme ich ins Schwafeln, du kennst mich, aber ich hatte das in der Uni und wirklich, wenn du Lärm studierst, die Kurse bestehen irgendwie zu 99% aus Mädels. Und da ist ein, und da ist ein anderer Junge in diesem Kurs. Und da hast du so eine gewisse Solidarität. Es verbindet dich einfach irgendwas, wenn nur zwei Typen in einem 40-Leute-Kurs sind, ja. Und ich, aber es verbindet dich jetzt, aber.
Ja, ich weiß, was dich verbindet,
so dein Penis. Ja. Und weißt du, und irgendwie, ne, du hast deswegen eine Connection, einfach als Zwei-Mann-Front gegen all die Mädels. So, und aber trotzdem waren wir jetzt nicht...
Das ist ziemliches Gender-Denken, Tobi. Das kann ich nicht unterstützen.
Okay, alles klar. Jetzt, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Darauf gehe ich gar nicht ein. Egal, auf jeden Fall. Ich, ja, verlasse den Raum. Und ich meine, wir waren jetzt nicht wirklich Best Buddies. Verlasse den Raum. Ich so, wie geht's? Ich hab seinen Namen vergessen. Felix, egal. Wie geht's dir? Ich war schon so halb zur Tür raus, auf einmal fängt er an, mir voll die Story zu erzählen. So richtig
unangenehm, wenn ich schon 3 Schritte an ihm vorbeigehen
muss. Genau, so richtig, und war so voll persönlich. So, nochmal so zurück durch die Tür. Ernsthaft? So wirklich? Wir kennen uns einzig verbindet nur, dass wir hier die beiden einzigen Kerle sind. Und du willst jetzt wirklich mit mir eine Konversation führen? Das ist eine rhetorische Frage, Mann.
Das ist nicht rhetorisch.
Das ist höflich.
Das ist nicht mal rhetorisch. Das ist einfach nur höflich, das ist wie Hallo sagen. Hallo, wie geht's dir?
Ja, das ist eine Floskel und das ist einfach nur, weil Hallo ist nicht lang genug.
Ja.
So, ne? Das ist noch kein vollständiger Satz. So. Deswegen, egal.
Ja, genau. Deswegen sagt man halt sowas wie geht's dir? Daraufhin sagt man gut. Und danach ist auch Feierabend.
So kannst du einen Ami richtig aus der Fassung bringen, so einen Südstaatler, weißt du, so einen überhöflichen Typen.
Ja.
Einfach mal ausheulen. Völlige Überforderung.
Ja, die können damit gar nicht umgehen.
Also, ich war schon überfordert, aber das ist dann so, was? Naja.
Ja, warum redet, hallo, das war jetzt hier wirklich einfach nur, das machen wir nicht. Also kannst du bitte einfach sagen, good and
fine and bye.
Ja, richtig so, ich interessiere mich nicht für dich.
Bitte, sei nicht Teil meines Lebens, ich will auch nicht Teil deines Lebens sein. Aber Tom, ich will Teil deines Lebens sein und vor allem deines Podcast-Lebens. Oh. Oh. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir hier noch mehr abschweifen, fangen wir an, oder? Ich würde sagen, wir fangen an.
Erstmal vielen Dank an Niklas Römer für seine Zeit am Freitag. Unter erschwersten Bedingungen. Wir haben aufgenommen mit eingefrorenem Bildschirm und man hat immer nur erahnt, wann der andere ungefähr aufgehört hat. Aber die Folge ist online. Könnt ihr anhören. Wie bereitet man sich als Spieler am besten vor? Fitnesstechnisch, mental und hauptsächlich sportlich gesehen. Und wir können jetzt hier schon eine krasse Ankündigung machen. Am Freitag kommt die nächste Sonderfolge mit Björn Thies, einem Sportpsychologen, der mehrere Sportler schon betreut hat. Die Folge ist auch schon aufgenommen, gecuttet und hochgeladen, aber sie wird erst am Freitag veröffentlicht. Und da geht es um mentalen Druck, das kann man schon sagen, um wie sich Organisationen, Vereine aufstellen könnten, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, einfach besser zu performen. Und wie aber auch Spieler sich vorbereiten können oder sich innerlich darauf einstellen können, auch so einen Druck aushalten zu können oder einfacher aushalten zu können in irgendeiner Form. Wir glauben, dass das gerade in der heutigen Zeit ein immer relevanteres Thema ist und einfach so ein bisschen aus dieser Tabuzone rausgezogen werden muss. Und deswegen starten wir mit dieser Sonderfolge. Und vielleicht wird ja mehr draus. Mal gucken.
Ja, das wäre schön, weil leider konnte ich spontan nicht dabei sein. Und das ist ein Thema, das mich persönlich auch sehr beschäftigt und betrifft vor allem. Und ja, vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, mal gucken, wie euer Feedback ist, dass da aber auch noch ein paar Folgen mehr zu dieser Thematik rausspringen. Oder Tom, was meinst du?
Genau, also sehr, sehr gerne. Ich habe da selber eine Affinität zu diesem Thema und finde es super spannend. Ich habe gestern da gesessen und richtig viel gelernt und richtig viel hinterfragt und durchdacht. Und das ist, finde ich, unglaublich viel wert. Und das ist vielleicht auch neben dem ganzen Football-Kram, den wir hier machen, vielleicht auch etwas, was wir dann doch mit unserer Reichweite vielleicht rüberbringen können. Dass man sich auch mit solchen Thematiken auseinandersetzen sollte.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich würde mich freuen, wenn die Folge richtig gut ankommt und die Leute sagen, ey, wir wollen mehr davon. Und deswegen, wenn sie online geht, ihr sollt ja immer unsere Folgen teilen und uns verlinken. Diese Folge ganz besonders und schickt sie am besten an alle Menschen, die irgendwas mit Football-Organisationen zu tun haben. Ich habe tatsächlich, du hast sie heute schon gehört, ne?
Noch nicht ganz, weil ich war arbeiten. Aber ich habe die Hälfte schon mal, reinhören können.
Das ist schon. Ja, also ich bin da rausgegangen und habe tatsächlich gedacht, so, wenn diese Folge jeder hört, der irgendwas mit Football zu tun hat in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, dann und sich nur 5% davon nimmt, dann wäre es für alle ein bisschen einfacher.
Sehr schön.
Das ist mein Ziel. Das ist auch das Ziel dieser Folge gewesen.
Sehr schön. Ich glaube, wir sind alle, also ich weniger, weil ich bin gehypt, die zweite Hälfte zu hören von dem, was ich bereits angefangen habe. Und ich denke, alle anderen sind gehypt, die Folge zu hören, wenn sie dann am Freitag erscheint. Okay. Ja, es regnet Sonderfolgen und wir haben vor, damit weiterzumachen.
Genau, wir haben vor, damit weiterzumachen. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, immer her damit. Wir gucken, was wir umsetzen können.
Genau, einfach eine private Nachricht über Instagram oder Twitter. Das ist, glaube ich, am unkompliziertesten. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt. Okay, so viel dazu.
Kommen wir zu Football, würde ich sagen. Zu Football. Deswegen, vielleicht wollen die Menschen unser Geschwafel auch einfach gar nicht hören.
Naja, das waren 7 Minuten 20. Das ist, denke ich, das ist okay. Das ist im Rahmen. Ja. Das passt ja, schon.
Wir haben es schon mal deutlich.
Es war schon mal deutlich schlimmer. Das würde ich. Ja.
Ja, deswegen. Ich würde sagen, wir kommen zu GFL. Patrick Köpper, Head Coach der Cologne Crocodiles, ist zurückgetreten und sie haben einen mega Nachfolger verpflichtet, nämlich den OC, David Odenthal. Der übernimmt von Patrick Köpper. Patrick Köpper hat beruflich einfach zu viel zu tun und sagt, diese verantwortungsvolle Position kann er momentan so nicht mehr ausüben. David Odenthal ist sein logischer Nachfolger, weil er schon jahrelang auch sein OC war. Ich kann nur sagen, dass Köpper für mich auch als Spieler, der immer nur in gegnerischen Teams gespielt hat, trotzdem ist der Typ eine Marke und einfach so ein richtig uriger Kerl, der einen super Eindruck gemacht hat und auch meiner Meinung nach eins der Aushängeschilder der Coaches in Deutschland ist. Und deswegen finde ich es schade, dass der nicht mehr coachen kann, finde es aber, es passt zu ihm, dass er halt sagt, okay, wenn ich hier nicht 100% geben kann, dann mache ich es lieber gar nicht. Der wird den Crocodiles sicherlich noch weiterhin irgendwo mit denen in Verbindung stehen und sie irgendwie unterstützen, aber ich finde die Nachfolgeregelung super. Ich finde diesen Abgang, wie sie es kommuniziert haben, super. Die Nachricht an sich finde ich nicht schön. Das kann ich, glaube ich, so sagen.
Naja, es zeigt ja wieder, was Football in Deutschland letztlich für einen Stellenwert hat, dahingehend, dass es eben keine Rechnung bezahlt. So, ne? Und wenn du es nicht schaffst, diese sehr verantwortungsvolle Aufgabe eines Headcoaches, eines GFL-Teams mit deiner beruflichen Tätigkeit zu vereinbaren, ja, dann müssen wir halt alle irgendwo, also beziehungsweise wir wissen, was dann gestrichen wird. Ne? Da,
ja, klar, der Job.
Ja, ist richtig dumm, ey. Wie kann er denn da zurücktreten? Richtig unverantwortlich, vor allem gegenüber seiner Familie. Richtig.
Ja, genau. So,
richtig, hallo. Geht gar nicht.
Deswegen leben wir doch in einem Sozialstaat,
eben.
Wenn wir sowas hier machen können.
Eben. Ich meine, Nee, aber das zeigt das wieder mal sehr schön. Also, das darf man immer nicht vergessen. Und vor allem, ich finde es immer wieder krass, guck mal, wie viele GFL-Spiele wir einfach haben. So, wie viel, 7 oder 8? Wie viele Teams sind wir in der GFL? 8.
Acht
So, okay,
jetzt
okay,
wieder.
das heißt 14 Spiele. 14! Das sind nur drei weniger als in der NFL. Und das auch nur seit diesem Jahr. Vorher waren es nur zwei. Und dann kommen ja auch noch die Playoffs.
Ja, und
So,
du.
das schluckt einfach
Genau, dann
unfassbar
kommen die
viel
Playoffs.
Zeit. Gerade wenn du das nicht
Ja.
hauptberuflich machst. Ja.
Ja, und man darf nicht vergessen, wie zeitintensiv Football an sich ist. Man denkt halt, ja, okay, come on, die Saison geht irgendwie von Mai bis Oktober. Und was macht die restliche Zeit? Habt ihr frei? Nee, die restliche Zeit bereitet man sich irgendwie vor oder recovered.
Ja,
Und
und
eigentlich ist man das ganze Jahr über mit
wenn mir jetzt
Football
irgendjemand kommt
beschäftigt.
mit Fußball, haben wir viel mehr Spiele. Ich lade jeden, der das denkt und noch nie Football-Sachen anhatte, herzlich zu einem Tackle-Drill ein. Ich warte auf euch beim Oklahoma-Drill und ich glaube, Torben ist dabei. Und dann wisst
Ja,
ihr, was das
also
heißt, wenn
und
man 14 Spiele lang tackelt. Das verzeiht einem der
ja.
Körper nur begrenzt. Und danach braucht man gefühlt auch eine ganze Offseason, um wieder klarzukommen. Aber man braucht die Offseason auch, um. Nicht um sich
Sich
auszuruhen,
vorzubereiten.
sondern eben, um sich
So.
vorzubereiten. Ja.
Genau, und das muss man halt ganz klar sagen. Und dieses, mir gefällt es deswegen, dass es jetzt in diese professionelle Richtung geht, dass man halt die Möglichkeit bekommt, länger Football zu spielen. Der ehemalige Head Coach der Dresden Monarchs, John Laettjen heißt er, glaube ich. Ja, Laettjen, keine Ahnung. Der hat mal gesagt, als erfolgreicher Footballspieler in Deutschland muss man möglichst lange studieren. Einfach nur aus dem Grund, ja, okay, gewöhn dich am besten nicht ans Geld verdienen, weil dann vermisst du es auch nicht, so
Ja,
ungefähr.
und
Und da hat er vollkommen recht, weil eine freiere Zeiteinteilung, mehr Zeit fürs Gym, mehr Zeit zum Recovern und mehr Zeit für Footballtraining. Das bedeutet in dem Fall studieren.
tatsächlich überdurchschnittlich viele studieren. Also die Quote an Studenten in Footballteams
Ja.
ist schon verdammt hoch. Ne? Das würde ich schon, also das ist
Ja.
schon auffällig. Ja.
Vor 3 Jahren haben die Hannover Grizzlies, die haben da noch vierte Liga gespielt, meine ich. Vierte oder fünfte sogar noch. Die haben mal eine O-Line gestellt, irgendwie, wo drei Doktoranden waren, einfach wo drei O-Liner einen Doktortitel
Wobei,
hatten.
wenn sie einen Doktortitel haben, haben sie schon nicht mehr so viel Zeit.
Ja, aber das war total
Das ist
witzig.
verrückt.
Also
Das ist verrückt.
das war überdurchschnittlich viel.
Ja. Eine smarte O-Line haben schadet nie. Ja.
Ja, das stimmt. Aber manchmal also zu smart. Du brauchst auch einen so einen richtigen Holzkopf. So, dem du die Schnürsenkel irgendwie farbig anmalst, damit der weiß, okay, grün ist links, rechts ist rot. Der aber einfach
Ja,
brutal ist.
so einen dominanten Run-Blocker. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, okay. Hast du noch was für die GFL?
Nee, aber für die
Okay.
ELF. Jan Weinreich hat verlängert, hat mir ein Vöglein
Ach.
gezwitschert. Ich weiß nicht, ob wir es hier schon erwähnt haben, aber ich denke mal, wir erwähnen es hier einfach nochmal. Von den Cologne
Schade auf jeden Fall
Centurions.
nicht. Ja.
Mega. Ja, QB1, deutscher QB, der da gespielt hat und performt hat und ja, abgeliefert hat. Das gefällt mir richtig gut, dass sie dem jetzt auch weiterhin die Chance geben. Und sein Backup, Max Frösch, hat auch verlängert. Das haben sie nämlich heute veröffentlicht.
Haben sie gleich die Zukunft der Quarterback-Position gesaved.
So, und von daher, mega, mega gut. Was mich auch gefreut hat von den Cologne Centurions, der Lieblingsspieler von Niklas Römer, der hat auch verlängert bei den Cologne Centurions. Der ist auch noch Kapitän. Wenn ihr nicht wisst, wer der Lieblingsspieler von Niklas Römer ist, dann müsst ihr einfach die Folge von letzten Freitag hören, weil da verrät er das nämlich. Aber wir können es auch hier verraten, es ist Julian Völker. Der wurde hier auch schon mal erwähnt. Ehemaliger Lions Defensive End, jetzt Kapitän bei den Cologne Centurions. Ich freue mich tierisch, dass er da weiter verlängert.
Weißt du, dafür, dass du der Marketing-Guru hier von uns beiden bist, war das gerade nicht so smart, dass du es trotzdem verraten hast. Na
Ist mir
gut.
egal.
Ist auch völlig okay. Ich hätte es
Ja,
auch
ihr könnt
gemacht.
trotzdem die Folge. Genau, könnt's trotzdem sozusagen. Hört die Folge.
Ja,
So. Weißt du, wer noch verlängert hat? Nico Schumann, auch den haben wir ja mal erwähnt. Und Moritz Thiele. Beide bei dem Berlin Thunder. Und es ist immer wichtig, dass auch ELF-Teams einfach ihre Spieler halten und da sozusagen ein stabiles Roster-Building einfach haben. Und dann gibt es eine Nachricht, die der GFL, glaube ich, nicht gefallen wird. Aber der ELF. Sven Breidenbach, der linke Tackle der Cologne Crocodiles, wechselt zu Rheinfire nach Düsseldorf. Und das ist ein ziemliches Statement. Erstens Düsseldorf und Köln. Ich weiß nicht, wie sehr die sich mögen. Dann der Wechsel von GFL zur ELF. Aber ich glaube, man darf echt nicht unterschätzen, dass Rheinfire da in der Region halt einfach die Footballmarke ist.
ja, Das ist, also das kriegt man ja auch auf Social Media mit, was die einfach für eine Präsenz haben. Also der Mythos ist zurück oder wie auch immer sie das selber betiteln, das trifft es ganz gut. Also das trifft es wirklich ganz gut. Das merkt man auf allen Ebenen.
Ja, das ist echt heftig. Und Sven Breidenbach ist ein super O-Liner. Also der macht jede O-Line in Deutschland wahrscheinlich
Ja.
besser. So. Und von daher, mega Verpflichtung, mega gutes Grundgerüst. Ich glaube so ein bisschen, dass die Düsseldorf Panther auch jetzt drunter leiden werden, dass Ryan Fire wieder da ist, weil was man so über Social Media mitkriegt, zeigt schon, dass da relativ viele Düsseldorf Panther auch mit rübergehen werden oder zumindest jetzt komischerweise unter den Coaches trainieren. Aber das ist noch alles nicht offiziell, deswegen können wir es noch nicht hier sagen.
Ja.
Aber das wären so ungefähr meine ELF-News, die ich so
Ja,
vorbereitet hätte.
viel mehr passiert ja jetzt auch nicht. Saison ist vorbei und ja, so sehr deutscher beziehungsweise europäischer Football auch aufblühen mag, so spannend ist die Offseason dann doch nicht wie in der NFL. Ne? Von daher würde ich sagen, kommen wir zu NFL, beziehungsweise kommt jetzt schon
NFL.
dein Part oder? Nee, kommt doch
Nee,
nicht.
nee. Oh, Tobias,
Ja,
immer
du
kündigen
kündigst
die
das von
Podcast
alleine
jetzt.
an. Ist
Die
ja,
kommen immer
ist ja
erst nach den
gut.
News. Und dann sagen wir, dann kommt nämlich die Werbung und dann quatschen wir nochmal zwei Sätze und dann kommt der Jingle. Jetzt kommt die NFL.
Du hast recht. Aber kommt ja jetzt kommt ja auch die NFL.
Ihr meinst, wir sollten den
Weiß
Jingle
ich nicht.
verschieben?
Es wär, also wir reden ja, jetzt kommt ja die NFL.
Ja, aber jetzt kommen ja die NFL News.
Ja, aber die NFL-News.
Erstes, ja, aber es sind ja erst das
Ah, okay.
News-Segment,
Ja,
dann das Review-Segment und dann der, wir quatschen ein
Ja, okay.
bisschen-Segment.
Ich glaube, man kann für beide Seiten argumentieren.
Ja, definitiv. Ich stelle mir auch tatsächlich, haben wir diese Frage beim Cutten teilweise
Ja.
schon gestellt. So, und ja, also ich glaube, dadurch hätte dann, wenn wir nämlich News und Review teilen, dann hat die Werbung, die wir dann auch einbringen werden, auch nochmal einen Sinn. Deswegen, so machen wir
Du
das,
machst das, du
glaube
bist ja
ich.
der Cutter. Läuft. Ich bin der, der mit einem
Ja.
Stift ein bisschen rummalt und du bist der, der dafür sorgt, dass das hier hörbar ist. Von daher überlasse ich das voll und ganz dir. Aber NFL
Danke.
News. NFL News. Tom, was
NFL News.
zur Hölle ist bei den
Was?
Raiders los? Entschuldigung, aber ich muss das jetzt raushauen. Was zur Hölle ist bei den Raiders los? Ich meine,
Also,
erfüllen Sie bitte jedes Klischee, was man über die Raiders irgendwie im Kopf hat.
das ist tatsächlich krass. Und also wenn wir schon von mentalem Druck oder toxischem Umfeld sprechen, ne? Also die Raiders, also die irgendwas machen die falsch. Kannst du mir erzählen, was du willst? Weil das ja, dass das so gehäuft innerhalb eines Teams
Das ist
passiert,
schon
ne?
krass. Das ist
Also
schon krass.
ja, also da war Gruden ist ja, es ist ja ein
Das
Waisenknabe.
ist ja praktisch. Ohne jetzt zu sagen, das, was er gemacht hat, wäre nicht scheiße und schlimm, weil das ist es. Aber im Vergleich zu,
Ja.
gut, Henry Ruggs, da muss man wieder ein bisschen ernst werden. Das ist natürlich an Dramatik nicht zu überbieten. Aber
Ja.
Damon Arnett? Was denn mit dem los? Hast du das Video
Ja,
gesehen? Hast du
das ist
das
einfach
Video
nur
gesehen?
dämlich. Ja, das ist einfach nur dämlich. Also sorry. Also wenn du das als NFL-Profi das Video von dir drehen lässt, ne?
Und es hochlädst.
Und es hochlädst, ne? Da musst du dir doch sicher sein, dass du auf jeden Fall da irgendwelche Konsequenzen spürst. Es sei denn, du bist ein Superstar, aber ja,
Das,
selbst das muss er gerafft haben, dass er das gerade ist,
ja,
dass er
wenn
das
er der
nicht
beste
ist.
Cornerback der Liga wäre, hätte ihn das image-technisch zerstört und er wäre trotzdem released worden. Also, weil du kannst vielleicht,
Ja, aber dann hätte er wenigstens einen anderen Vertrag irgendwo
ja,
gekriegt.
wer weiß, im Zweifel bei den Raiders, aber da wäre er ja rausgeflogen.
Ja.
Ich meine, es wissen jetzt vielleicht nicht alle, worüber wir hier gerade reden. Damon Arnett, ja, Second-Year-Player bei den Raiders, hat oberkörperfrei ein Video gepostet, wie er da mit einer richtig fetten Gun, ja, war das ein Maschinengewehr?
Ich meine, es war ein Maschinengewehr. Also ich kenne
Ich
mich
hätte
mit
auch
Waffen halt
nicht.
nicht aus, das ist das Problem. Aber für mich war das
Das
ein
ist das.
Maschinengewehr.
Das war für mich auch ein Maschinengewehr. Ich sage jetzt einfach, das war ein Maschinengewehr. Das passt schon. Wenn wir beide das sagen, sind wir wenigstens beide gleich doof. Ja, und mit dieser, ich wollte gerade Pistole sagen, aber nein, mit diesem Scheißgewehr, ja, wedelt er in der Kamera rum und sagt, dass er irgendjemand töten will. So, und er sagt das mit so einem
Ja,
süffisanten
genau.
Lächeln auf den Lippen, dass ich glaube, er meint das scherzhaft. Was, wenn ich
Ja, das
drüber, was,
glaube ich
wenn ich
schon,
drüber
aber ja.
nachdenke, noch dümmer ist. So, also, ne, wenn es wenigstens eine
Ja.
ernst gemeinte Drohung war, aber wenn das einfach nur aus Spaß sagt, ist es halt noch.
Ich finde es aus
Ja,
beiden Wegen
aber.
total dumm, sowas einfach von sich drehen zu
Ich meine, das
lassen.
eine ist
Also.
unmenschlich und absolut Also, wenn du jemanden mit Mord drohst, dann brauchen wir nicht darüber reden, wie falsch das ist. Aber es aus, in Anführungsstrichen, Spaß zu sagen, ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur dumm. Und das hat ihn jetzt seinen Job gekostet. Und ich bin mir ziemlich sicher, den verpflichtet niemand, weil A, wegen diesem Video und B, ist er nicht gut. So.
Genau. B ist vor, das, und das ist halt in der NFL halt so ein Ding. So, ne? Normalerweise dann, vielleicht hast du ja mal ein Jahr Pause, aber wenn du gut bist, findest du halt immer noch irgendwie einen Verein. Also so ein
Ja,
Team,
so
nicht
ein
kein
Team, was
Verein,
so
sondern einfach ein
richtig
Team.
verzweifelt ist. Oder
So die
das.
Dallas Cowboys, die nochmal sagen: Ja, okay, komm, wir haben Greg Hardy verpflichtet, dann nehmen wir dich auch.
Da war noch irgendwer, aber ich hab's vergessen gerade. Auch egal. Ja, aber crazy. Also das ist wirklich richtig. Und das
Ja.
Krasseste ist, ja, wir gehen jetzt mal die 2020 Raiders Draft Class durch. Den Spaß gönnen wir uns nämlich ganz kurz. Für alle, die richtig Langeweile haben, ja, es gab in dem Jahr auch schon Folgen von uns und da haben wir über diesen Draft gesprochen, 2020. Und wir beide waren so, was ist mit den Raiders
Ah
los?
ja,
Die
den
haben
haben die
Henry.
genommen.
Ja,
Annette.
genau. Achso, ja.
Die haben Henry Ruggs an 13 genommen, so, oder ganz früh als ersten
Trotz
Receiver
Judy und Lamb.
eventuell.
Und dann haben sie mit Pick 20 oder
Ja.
so Damon Arnett genommen und die ganze NFL so, what? Da war noch, also
Ja, okay.
das war Zweit- bis Third-Round-Player und da waren noch viele deutlich bessere Cornerbacks an Bord. Unter anderem Trevon Diggs, glaube ich. AJ Terrell, der wirklich stark für die Falcons spielt, war, meine ich, auch noch an Bord. So, und die nehmen Damon Arnett und die Welt denkt sich, was? So, und
Und damals hat man sich das noch so schön geredet und gesagt: Ja, das ist ein guter Spieler, vielleicht ein bisschen gereached, aber an sich ein guter Spieler. So, und jetzt ist
ja, und
es, naja.
jetzt gucken wir uns nochmal den ganzen Draft an. Runde 1, Henry Ruggs. Oh, Gefängnis. Runde 1, Damon Arnett. Released, weil droht mit Mord und wedelt mit einer Maschinenpistole rum. Okay. Weil
Weil
dumm.
dumm.
Dann Runde 3, Lynn Bowden. Ja, wurde getradet, hatte keine Snaps fürs Spiel. Dann der beste Spieler des Drafts, auch Runde 3, Bryan Edwards. Oh, das ist okay. Ne? Das ist ein solider
Ja, das ist
Superstar. Also, den
super.
mag ich.
Der
Das ist, der hat Potenzial.
ist kein Superstar, aber ein Star. Also
Ja,
der
das ist das,
Starter.
was du in der dritten Runde irgendwo kriegen willst. Eine Nummer 2 Receiver, vielleicht Nummer 3, Potenzial. Ja, Nummer 2 auf jeden Fall möglich. Nummer 1 würde ich jetzt noch nicht sagen, aber Nummer 2 auf jeden Fall. Gut, dann auch Runde 3, Taynor Muse, gecuttet, 0 Snaps. Runde 4, John Simpsons, Backup. Gut, ein Viertrunden-Pick als Backup ist jetzt noch nicht ganz so dramatisch, aber ist jetzt natürlich auch nicht. Halleluja, sie haben den Draft gerettet. So,
Ja, ist
und
halt nur
Runde
okay,
4,
so,
Amik Robertson, benched. Okay, spielt also auch nicht. Also haben sie ein Starting-Spieler aus diesem Draft. Und sie haben genauso viele Starter in diesem Draft für sich gewonnen, wie sie Leute ins Gefängnis gebracht haben. Also natürlich nicht direkt,
aber das ist eine Quote, die solltest du einfach, die Quote deiner Starter sollte höher sein als die Menschen, die du ins
ja,
Gefängnis
oder
bringst.
zumindest die Spieler, die,
Das
während sie
ist
bei dir
so,
sind, so viel Scheiße
ja.
bauen, dass sie in den Knast müssen. Also,
Ja, also das sollte dein Scouting-Team hinkriegen. Also bitte so viel, draftet bitte so viele Starter wie mehr Starter, als ihr Menschen im
ja, und ich
Knast
meine,
hier hinterher
zu
landen,
Henry
weil sie
Ruggs habe ich
dumm
letzte
sind.
Woche noch gesagt, er ist
Oder weil sie.
betrunken gefahren und wer weiß, was in dem los war. Und klar, der hat auch eine Waffe irgendwie dabei, aber Damon Arnett wirkte ziemlich klar im Kopf und deswegen finde ich das, also das ist, na
Ja.
egal. Okay, ich glaube, wir haben lang genug, nein, wir haben noch nicht lang genug über die Las Vegas Raiders geredet, denn die Las Vegas Raiders haben einen neuen Spieler. DeSean
Ja.
Jackson ist jetzt ein Las Vegas Raider. Also sie haben den schnellen Youngster verloren ans Nevada Startgefängnis und dafür haben sie einen sehr schnellen alten Spieler bekommen, DeSean Jackson, also praktisch Henry Ruggs Papa.
Ja, es sind
Ja,
dieselben. Genau, es könnten dieselben Routen sein, die laufen,
genau.
so.
Ohne DeSean Jackson zu nahe zu treten, aber seine Prime ist wahrscheinlich vorbei und Henry Ruggs stand vielleicht gerade in seiner Prime. Ja. Aber also ich,
Ja, er war auf jeden Fall, ich glaube, wenn, war er kurz
ja,
davor. Also
genau.
so.
Also der Move macht an sich Sinn. Ich meine, die mussten jetzt ja auch ziemlich
Genau.
schnell handeln, die Raiders. Ne?
Wer war
Genau.
noch da, so im
Na,
Endeffekt? Also
OBJ ist nicht der
schon
gleiche
okay.
Spielertyp. Aber
Genau.
okay.
Hey,
Apropos.
OBJ sehe ich in
Apropos
Kansas.
OBJ. Da sind wir dann ja schon voll. Bei Kansas?
Ich würde den gerne bei Kansas sehen.
Okay. Also erstmal ist es ja so. OBJ will bei einem Playoff-Contender landen, hat er ja gesagt, die kleine Diva. Ja.
Dann ist Kansas raus.
Ja, naja. Würde ich auch sagen. Aber er will bei einem Playoff-Contender landen, weil er will Erfolg haben. Passt zu dem, was all seine Mitspieler über ihn gesagt haben, was seine Präsenz im Locker-Room der Browns angeht. Nämlich, dass er ziemlich, ja, ein schlechter Teamspieler ist. Überrascht mich irgendwo auch nicht. Fakt ist aber, dass er sich das ja gerade nicht aussuchen kann, weil er steht ja ab oder seit gestern auf der Waiverliste. So, und das heißt prinzipiell, das erste Team auf der Waiverliste darf ihn picken. So, und das ist prinzipiell das schlechteste Team. Das wären in dem Fall ja dann die Lions. So, ich glaube, da will er nicht hin. Rein von der Theorie macht das Sinn. Die Lions brauchen auf jeden Fall einen Number One Receiver. Ja, brauchen die einen alten Receiver, der prinzipiell nicht für sie spielen will. Eben. Das ist nämlich das Ding. So, du willst ja keinen Spieler, der nicht für dich spielen will. Dann kannst du noch so sehr auf dieser Liste hier oben stehen. Das macht ja dann auch keinen Sinn. Und die Teams sind prinzipiell alle im Rebuild. Was sollen die jetzt mit OBJ? Ne? Von daher, wenn den keiner will, dann darf er sich aussuchen bzw. in Verhandlung treten. Und dann siehst du wirklich Kansas? Siehst du Kansas vorne?
Ich würde ihn einfach gerne in Kansas sehen. Ich glaube, dass die Offense von Kansas einfach einen neben Tyreek Hill und Kelce halt einfach einen guten Nummer 2 Outside Receiver braucht. Ja. Und da OBJ ist eine und super Lösung. Und er ist ein
Top Quarterback. Ja, was genau. Wären sonst so Optionen? Saints, jetzt mit Michael Thomas und James Winston aus, aber ich glaube nicht raus. Ich glaube nicht, dass OBJ Bock hat, mit Simeon zu zocken. So, deswegen genau. Eher nicht. Packers waren auch im Gespräch. Aber
wenn die Packers sagen, hey, wir sind ein richtig geiles Team und wir haben einen richtig guten Lockerroom, dann hole ich mir nicht OBJ.
Ja, genau. Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, egal welches Team ich wäre, ich würde OBJ nicht haben wollen. Ich finde, OBJ hat doch immer von diesem einen Catch gelebt. So, sorry. So, und dann hat er ein paar Stats abgeliefert, aber
1,3 bis 1,6 1300 bis 1600 Receiving Yards im Jahr.
Ja, so aber dieser eine Catch hat ihn irgendwie nochmal plus seine relativ große Klappe und Medienpräsenz, ja, hat ihn nochmal über so ein paar Leute rübergehoben, wo ich sage, da ist er nicht besser. So, ne? Und seit er das Browns-Jersey trägt, hat er sowieso mal gar keinen Anspruch hier auf irgendwie Top-Receiver, ja. Das muss man einfach, weil das war er in der Browns-Zeit nicht. Wenn beruft er sich auf seine Giants-Zeit. Und die liegt jetzt auch schon wieder ein bisschen zurück. Also ich weiß nicht, ob ich OBJ... Okay, aber das waren...
Vor allem immer mit dem, also ich finde Character-Issues halt...
Das erinnert mich so ein bisschen an Antonio Brown hier, das alles. Ne? Der jetzt natürlich seinen zweiten Frühling hat. Ne? Von daher...
Aber auch nur unter Brady. So, mit denen kommt er halt klar. Den respektiert er halt. Ja, so,
deswegen würden mir die Packers ganz gut gefallen. Irgendwo. Aber deswegen könnte ich Kansas auch nachvollziehen. So mit Mahomes und Rodgers, wenn er so einen der Top-Quarterbacks hat, für die er spielt, könnte ich es mir vorstellen. Saints auf keinen Fall. Spielt nicht für Simeon. No way. Oder Tyson Hill. Was weiß ich. Okay, hast du noch irgendwas? Also wir hatten jetzt Annette, lang und ausführlich, an unserem unglaubenfreien Lauf gelassen. DeSean Jackson haben wir angesprochen. Wir haben Odell Beckham Jr. Chubb ist Covid-positiv, habe ich eben gelesen.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Aber ansonsten würde ich sagen, war es das mit den NFL-News. Und wir kommen zu Werbung. Quark10, American-Footballshop.de. 10% bekommt ihr immer noch auf alles. Außer Feldtore und Rydell-Helme. Und die haben auch noch eine Black Week jetzt. Also da könnt ihr richtig Schnapper machen. Einfach american-footballshop.de/black könnt ihr richtige Rabatte geben. Und das ab jetzt schon. Das heißt, ihr müsst nicht bis Ende November warten, um euer Geld loszuwerden. Und Quark 10 gilt trotzdem. Also Quark 10, let's go. Werbung Ende.
So, jetzt kommen die zwei obligatorischen Sätze, die du vorhin angesprochen hast. Oh, Torben, du hast sehr viel Freude an diesen Jingles, an diesen Werbespots. Und das machst du auch wirklich sehr gut, Torben. Zwei Sätze sind abgehakt. Kommen wir zu den Spielen, würde ich sagen. Kommen wir.
Das Witzige ist, wenn du über zwei Sätze redest, dann verpackst du das.
Nein, natürlich nicht, weil ich benutze verschachtelte Sätze. Es sind sehr viele Kommas, aber vielleicht sind es wirklich nur zwei Sätze.
Ich benutze einfach 10 Kommata, egal ob sie da hinkommen oder nicht. Also, aus dem Komma. Ich spreche Kommas mit.
Okay. Kommen wir zum NFL Game Day, ja, zu Week 9, letzte Komma Woche.
Hier kommt die NFL.
So, und es macht, ich muss dich jetzt nicht jedes Mal wie ein Vollhonk fragen, ob du für oder gegen irgendein Team getippt hast, weil, das können wir direkt vorab klären, wir haben alles gleich getippt, außer unsere Ü-Eier.
Ja. Ja, und es ist trotzdem, es war ein furchtbarer Spiel.
Ja, aber sorry, ne, da waren Spiele dabei, wo ich jetzt nicht sagen würde, oh, jetzt muss ich an meiner Expertise, also wenn, vorausgesetzt, ich habe welche, aber das sollen andere beurteilen, ich muss jetzt an meiner Expertise zweifeln, weil das waren einfach Spiele, die würde ich jetzt immer noch nicht so tippen, obwohl ich das Spielergebnis kenne.
Richtig, würde ich einfach sagen, das
Spielergebnis ist falsch. Fake News, also unglaublich, ja, unglaublich. So. Okay, komm, ja, kommen wir zum Donnerstagspiel. Die New York Jets gegen die Colts.
Ja, und ja. Gegen die Indianapolis Colts. Wer hätte wirklich gedacht, also jetzt mal im Ernst, beantworte mir einfach mal ein paar Fragen. Hättest du gedacht, dass die Jets 30 Punkte machen?
Jein.
Ja oder nein?
Mit Mike White vielleicht, die Tatsache, dass der aber relativ...
So, jetzt, ja, okay. Schau mir doch jetzt
ja, dann, Einstieg dann, nicht. Okay.
Was? Mann, ich sag einfach ja, ja oder nein.
Da, okay, ich gehe davon aus, Mike White ist nicht verletzt, also ja.
So. Also, wir gehen davon aus, ja, vielleicht 30 Punkte, ja. Und dabei ist Mike White nicht der Quarterback, sondern Josh Johnson.
Wer?
Genau. So, ich habe erstmal nachgeguckt. Der war zwischenzeitlich mal 3 Jahre einfach gar nicht in der Liga. Ja. Ne? War vorher irgendwie in Kansas und Tampa Bay hat er ein bisschen gezockt und so. Der macht das Spiel seines Lebens. und jetzt die Frage, die ich von dir beantwortet haben möchte. Die Offense-Performances der letzten Wochen. Was sagt das über Zach Wilson aus?
Das ist witzig, weil ich hab hier eigentlich eine relativ ähnliche Frage an dich, nämlich wer startet nächste Woche und was sagt das über, hier steht ungefähr der gleiche Wortlaut, was sagt das über Zach Wilson aus? Und ich weiß es nicht, aber Zach Wilson hat sich ja ordentlich gefreut, als Mike White da performt hat. Ja, also ich meine, ja natürlich, aber er hat sich sehr aufrichtig gefreut. Vielleicht ist er, kennst du die Serie Blue Mountain State? Alex Moran, ja, der gezielt immer nur Backup sein möchte, weil er dann entspannt all die Mädels abbekommt, ordentlich trinken kann vor den Spielen und eh nicht aufs Feld muss. Vielleicht will Zach Wilson ja diesen Lifestyle leben und hat sich deswegen so gefreut.
Ich bin NFL-Spieler.
Backup-Quarterback okay. Vor allem. Verdiene ich auch Geld. Werde ich halt der nächste Fitzpatrick oder so. Ja, und komm immer, wenn Not am Mann ist. Nee, aber ja, also der muss sich echt gedacht haben, boah, wenn selbst der 35-jährige Journeyman Johnson, ja, hier 317 Yards erwirft für 3 Touchdowns. Huh.
Da würde ich mich selber hinterfragen.
Als und vor allem Two-Pick. In also. Nicht mal vollen 4 Quarter. Ne?
Ja, genau.
Und wenn wir dann Mike White nämlich anführen, der hat ja wirklich gut abgeliefert in der Zeit, wo er drauf war. 7 von 11 ja. Pässen angebracht, 95 Yards, 1 Touchdown, keine Interception. Dann musste er leider raus. Sorry, Zach. Das ist bitter.
Ja, also das ist wirklich bitter. Also da bin ich mir nicht gewillt, direkt zu sagen, ob der weiter.
Ich sag startet. Nein. Also ganz ehrlich, nein. Ja. Auf gar keinen Fall.
Ja, also es gibt kein Argument gerade. Außer, dass er der Nummer 2-Pick ist.
Scheiß drauf, Leistung zählt. Gut. Also ich würde auf jeden Fall mit richtig. Mike White gehen. A, ist der jetzt Fanliebling? Genau. B, hat er sich auf jeden Fall den Respekt seiner Mitspieler verdient. Und ich habe kein C, aber ich brauche kein C. Also.
Und C, wir sind in New York. So.
Okay.
Alles ist, wenn du es in New York schaffst, schaffst du es überall. So. Aber es hat nicht gereicht. Die Colts haben 45 Punkte gescored. Die Colts haben einfach mal Jonathan Taylor und der hat ein 200-Yard-Game gehabt. So. Finde ich krass. Scrimmage-Yards zusammen. 172 Rushing, 28 Receiving-Yards. 200 zusammen. Wentz sieht aus wie ein richtig solider Quarterback, der zumindest effektiv ist. 22 von 30 Pässen, 3 Touchdowns. Die Colts haben sich jetzt immer mehr eingefangen. Wentz wirkt immer mehr wie ein Teil der Colts. Jonathan Taylor ist eine Maschine.
Ja. Ja, und ich meine, vergessen wir auch nicht Naeem Hines. Ja? Ich meine, der hat auch 6 Rushes für 74 Yards gehabt und einen Touchdown. Ne? Also, gutes Backfield.
Ja.
Kann man nicht anders sagen.
Ja, muss man ganz klar. Und Pascal, Pittman und so, das war auch alles solide auf Receiver. Also die Offense der Colts, 45 Punkte muss man auch gegen die Jets erstmal machen.
Ja, und ey, für beide Teams gilt absolut, ey, fixt eure Defense. Ja. Die Jets Defense, 31,4 Punkte pro Spiel und 408 Yards. Ja. Und das mit einem defensive-minded Head Coach. So, das würde ich persönlich nehmen, wenn ich Robert Saleh wäre.
Ja. Ja, ist zum Glück seine Ausrede ist natürlich.
Ja, so, gut, ist ja auch so. Aber trotzdem, wenn du defensive-minded bist und bei San Francisco als DC richtig krass seine Arbeit geleistet hast, dann nimmst du das vielleicht doch ein Stück weit persönlich. Ja. Und was die Colts angeht, hey, das haben wir schon angesprochen. Gegen den Quarterback 317 Yards zu lassen, das kann nicht funktioniert haben, das Spiel. Und die Colts haben noch gegen kein Team gewonnen mit einem Winning Record. Also die Colts, das sind so zwei Teams, die kann ich wirklich gerade nicht so richtig greifen. Die Jets gewinnen auf einmal gegen Teams, die krass sind. Ne? Und die Colts.
Ja. Und die Colts sind einfach das typische Durchschnittsteam. Sie sind der Durchschnitt
in der NFL. Wo alles irgendwie möglich ist. Aber in der ganzen NFL ist alles irgendwie möglich und vor allem in der AFC. Na gut, aber die Colts haben gewonnen, 45-30 und wir haben es beide getippt. So. Machen wir mal weiter, Tom. Dann machen wir mal weiter. Du. Und kommen wir doch gleich mal zu dem Spiel, wo wir sogenannten Experten, nämlich beide auf die Cleveland Browns getippt haben. Ja? Und die Cleveland Browns haben 41-16 gegen die Bengals gewonnen. Und normalerweise würde ich sagen, na klar, Tom auch richtig gepickt, weil es ja sein Hype-Train. Aber nee. Wärst du mal auf dem Zug geblieben.
Ja? Bleib mal drauf geblieben.
41-16.
Ne? Das haben die nämlich persönlich genommen. Die haben nämlich gesagt, okay, Football-Quark, der glaubt nicht mehr an uns. Okay, dann schmeißen wir mal OBJ raus und schon läuft der Lockerroom nämlich hier auch wieder gerade. Ne? Dann sagt Nick Chubb halt, okay, auch mit Covid läufe ich hier 137 Yards, ist mir doch wurscht. Ne? Und Baker Mayfield sagt sich, ach ja, ich bin ja Quarterback. So, dann werfe ich den Ball mal nicht zum Gegner, sondern versuche zumindest die 18 Pässe, die mir gegeben werden, da bringe ich mal 14 von einem Mann. Und People Jones wirkt wie der bessere OBJ gerade für die Browns. Und das Ding ist, das war letztes Jahr schon mal so. Als OBJ nicht mehr da war und nicht mehr Teil der Browns war in irgendeiner Form, waren die Browns besser. Und das sehe ich gerade halt wieder. Die Offense hat geklickt. Die Defense macht in den letzten 4-5 Wochen, hat die echten Schritt nach vorne gemacht. Miles Garrett hat mittlerweile schon 12 Sacks und führt dabei die Liga an. Und das ist, glaube ich, gar nicht so aufgefallen irgendwie. Ist so mein Gefühl, dass es nicht so aufgefallen ist. Und bei den Bengals muss ich sagen, die Defense konnte den Run halt gar nicht stoppen. Man hat halt zwanghaft versucht, irgendwie Chase ins Spiel zu kriegen. Und der hat halt nur 6 von 13 Bällen gefangen. So, hätte man vielleicht auch Plan B und C nochmal mehr nutzen müssen. Und sie kriegen halt den Run nicht mehr gefittet sozusagen. Die Bengals waren dann gut, wenn sie selber gut laufen konnten. Und das kriegen sie halt irgendwie seit 3 Wochen nicht mehr hin.
Ich weiß nicht, wo es
hingeht.
Ja, schwierig. Ne? Also ich sag mal, Woche 1 bis 7, wow, Bengals, Playoff-Contender. Ja, und dann kam das Jets-Spiel. Da verlieren sie gegen die vielleicht bis dato schlechteste Franchise der Liga. Zumindest konnte man dafür Argumente finden. Ja, dann kommt out of nowhere Mike White und performt überkrass. Ja. Ja, und jetzt diese Klatsche von den eigentlich ja gerade eher schwächelnden Browns. Ja. Deswegen, also vielleicht ganz gut, dass es für die jetzt in die Bye geht. Und man darf auch nicht vergessen, die sind das einzige NFL-Team gerade mit einem Top-5-Spieler in Passer, Rusher und Receiver. So, und das ist krass. Mit Joe Burrow, Joe Mixon, das ist glaube ich Nummer 4, und Jamar Chase. Also die haben auf jeder dieser Skill-Positions einen Superstar. Und das ist etwas, was man nicht oft hört oder beziehungsweise nicht oft gehört hat, wenn man an die Bengals denkt, ja, oder gedacht hat. Und zu den Browns, was ich krass fand, ich meine, Baker Mayfield hat 14 Bälle am Mann gebracht und 8 verschiedene People haben diese Bälle gefangen. Ja. Ja. Und die meisten Catches hatte Landry für 11 Yards. So, ne? Also 3 Catches, People Jones hatte 2, darunter ein riesen Play, ein richtig langes Ding. Für, ich weiß nicht wie viel, aber insgesamt 86 Yards und ein Touchdown. Also der verteilt auch ordentlich. Und die Browns machen, was ich von den Browns erwarte. Und weswegen wir auch gesagt haben, die Browns sind gut. Sie spielen krasse Defense. Die Secondary, by the way, gefällt mir richtig gut. Ja. Mit Newsom, Ward, Johnson, Delpit und so weiter. Und sie können den Ball laufen. Nick Chubb, 14 Attempts, 137 Yards, 2 Touchdowns. So, Rushing und Defense, das sind die Browns. Und Mayfield, der keine Fehler macht. Und das hat dieses Spiel geklappt.
Genau, und wenn das funktioniert, dann sind die Browns halt so talentiert, dass sie es halt mit jedem Team aufnehmen können. Aber das müssen sie jetzt konstant auf die Platte kriegen.
Das heißt also, die nächsten Male tippen wir vielleicht nicht mehr gegen die Browns. Aber die Bengals haben uns auch Gründe gegeben, für sie zu tippen.
Eben. Ich will du hast recht, gar nicht
kommen wir zum nächsten Spiel. Außer zu sagen, dass die AFC absolut wild ist. Denver Broncos gegen die Dallas Cowboys. Machen wir doch einfach weiter mit
und das war
merkwürdigen
richtig,
Picks.
Das war richtig traurig. Für mich war das die mit dem Jacksonville-Spiel war das die größte Überraschung des Spieltages. Prescott war gefühlt noch nicht richtig im Game. Das Run-Game hat irgendwie nicht konstant funktioniert. Die Secondary der Broncos hat es geschafft, dass die Cowboys-Receiver nur 19 von 39 Bällen gefangen haben. Und das liegt auch manchmal einfach an guten Gegenspielern. Absolut. Und CeeDee Lamb hat 2 von 9 Bällen gefangen.
Der beste Passempfänger war der Tight End, Schultz, mit 4 Catches für 54 Yards.
Schultz.
Dein Favorite.
Ich sag's immer wieder.
Mehr Catches und Yards als Cooper und Lamb.
Ja, und der Typ ist auch gut. Aber ich hoffe für die Cowboys, weil ich habe die auch ein bisschen gehypt und ich halte die auch immer noch für echt gut. Wenn die jetzt alle wirklich wieder fit sind, dann war das im Endeffekt ein Ausrutscher und dann ist auch gut. Aber sie müssen jetzt halt auch dieses Bounceback-Spiel haben. Ne? Du darfst einen Ausrutscher haben, das ist okay. Du kannst auch gegen die Broncos verlieren, das ist ein solides Team. Aber du musst jetzt im nächsten Spiel dann auch gewinnen, damit das als Ausrutscher gilt.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Meine Frage an dich, die stelle ich dir aber erst gleich, weil auf eine Sache würde ich noch eingehen. Die Broncos spielen wie die Browns und dann sind sie gut. Bridgewater macht keine Fehler auf Quarterback. Sie haben eine starke Defense, auf die sie sich verlassen können, auch ohne Von Miller, der wird sich gedacht haben, ey, what the fuck? Und eine starke Rushing Attack. Ich meine, die Cowboys haben Javonte Williams und Melvin Gordon so aussehen lassen, als wären sie Nick Chubb und Kareem Hunt. Das war krass. Ich feiere Javonte Williams, für mich der beste Running Back im Draft, trotz Najee Harris. Ich habe Williams unglaublich gefeiert out of college. Ja. Ist, glaube ich, was haben wir hier, 17 Carries, 111 Yards und Gordon hatte 21 Carries, 80 Yards und einen Touchdown. Also das hat funktioniert. Also Rushing und Defense und ein Quarterback, der keine Fehler macht, erinnert stark an die Browns, klappt auch für die Broncos. Man darf auch nicht vergessen, ich glaube, bis wann stand es 30-0? Ich glaube, bis ins vierte Quarter, bis zu 6 Minuten 33. Also diese 16 Punkte täuschen ja auch noch. Es stand einfach zum Schluss 30-0. Das ist ja crazy. Diese 16 Punkte konnten sich die Cowboys auch nichts mehr von kaufen. So, also für wen, um zu meiner Frage zu kommen, Tom, war das der größere Ausrutscher? Broncos oder Cowboys, im positiven oder im negativen Sinne? Was sehen wir nächste Woche von den jeweiligen Teams? Sagst du jetzt, boah, die Broncos sind krass oder die Cowboys sind schlecht oder andersrum oder wie auch immer?
Also für mich war das der größere Ausrutscher für die Cowboys. Ich sage, die Cowboys sind weiterhin krass. Das war der Ausrutscher. Die Broncos sind ein gutes Team, die halt solche Fehler dann, wenn bei denen alles gut läuft, dann sehen sie halt gegen die Cowboys mal so aus. Ich glaube nicht, dass sie das konstant auf die Platte kriegen können. Weil dafür ist Bridgewater so limitiert. Das ist für mich der Punkt. Und ich finde die Defense okay. Also ich glaube nicht, dass sie es nochmal so schaffen.
Das glaube ich nämlich irgendwie auch.
Ich glaube, da haben viele Matchups, da haben einfach viele Matchups gepasst.
Ich glaube auch, das war ein Ausrutscher in beide Richtungen für beide Teams. Für die einen war es ein guter Ausrutscher, für die anderen nicht so. Und jetzt darf man wirklich nicht sagen, die Cowboys sind meh. Ne? Also das wäre unangemessen. Das war einfach ein schlechtes Spiel. Dak Prescott kam wieder, hatte nur 48,7% Completion. Bis dato hätte er die beste Completion Rate der Liga mit 73,1. Aber das sehen wir nächste Woche wieder. Da bin ich mir sicher. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das haben wir richtig getippt. Wir bleiben bei dem Texas-Team. Die Houston Texans gegen die Miami Dolphins. Und ich habe bei der Vorbereitung gedacht, ich will es mir nicht angucken. Ich will es nicht.
Das war auch einfach kein gutes Spiel. Ne? 9-17. Ne? Taylor hat gespielt. Das war das, sonst wäre Houston...
Wären sie das? Glaubst du, wären sie das? Ich weiß nicht. Wären sie das?
Er war zumindest als
Runner eine gute Option. Er hatte
3 Picks. Das muss man... Ja, aber er war als Runner okay. Und Davis Mills hat auch ab und zu mal 3 Picks. Und die Dolphins, ich weiß gar nicht, ob ich mich als Dolphins-Fan jetzt sagen würde, ich habe 9-17 gegen die Texans gewonnen, sondern das zeigt nämlich eigentlich, wie beschissen ich eigentlich auch selber bin. Jacoby Brissett war okay, obwohl war der bessere QB in diesem Game, obwohl er nur einen Touchdown und 2 Interceptions geschmissen hat. Damit war er der beste QB auf diesem Spielfeld. Das zeigt ungefähr das Level dieses Spiels. Ne? Und das Dolphins Run Game ist einfach nicht vorhanden. Und der einzige, der mir da halbwegs gefallen hat, ist Waddle. Und ich weiß nicht, ob man jetzt, also für mich haben die Dolphins gewonnen, sind aber in meinem Ansehen einfach nicht gestiegen.
Weißt du, das Ding ist, die Dolphins erinnern mich an Fantasy Football. Und zwar, wenn du so ein Spiel hattest, wo du die zweitwenigsten Punkte gemacht hast, aber du hast zufällig gegen den Typen gespielt, der die wenigsten Punkte gemacht hat. Und du dich dann freust, dass du das Matchup gewonnen hast mit, weiß ich nicht, 80 Punkten und du scrollst weiter zum nächsten Spiel und da hat der andere irgendwie 120 Punkte gehabt und hat trotzdem verloren, weil der andere hatte 130, aber du hast trotzdem Sieg bekommen mit deinen 80 Punkten, weil dein Gegner hatte 60. So, weil er irgendwie verpennt hat, dass drei Spieler dabei sind. So. Ne? Daran hat mich das erinnert. Ja. 5 Turnovers, davon 3 Fumbles. Ja, mit so einem, mit die Dolphins hätten gegen jedes andere Team in diesem Spiel verloren. Egal wer. Ich glaube, die hätten gegen egal wen, wenn da nicht die Texans gestanden hätten, die Jaguars, Jets, scheißegal, die Dolphins hätten verloren. Die Lions, vielleicht sogar gegen die Lions.
Ich wette nicht mehr auf die Lions.
Ja, dann, okay, dann hätten sie gegen jedes Team
gegen die Lions unentschieden, hätten sie unentschieden gespielt. In der NFL.
Hey, es kommt vor. Overtime und 0-0. 0-0.
Ja.
Irgendwie sowas. Ja, also das war, kommen wir zum nächsten Spiel. Aber wir haben es richtig getippt.
Na, immerhin.
Nächstes Spiel. Atlanta Falcons gegen die New Orleans Saints. 27-25 für die Falcons. Wir beide haben auf die Saints getippt.
Ja. Aber Cordarrelle Patterson hat geliefert. Immerhin. So, also von daher war ich damit auch schon wieder ganz d'accord, weil die Teams sind mir eigentlich so, ja, okay, beide okay, also ich finde beide Teams okay, die haben beide ganz coole Spieler irgendwo und ich kann mit dem Ergebnis irgendwie tatsächlich bei dem Spiel leben, weil das war wenigstens knapp und es war vorher für mich klar, dass das irgendwie knapp wird.
Ja.
So, und Simeon hat
okay absolut keine Fehler, kein Pick. 249 Yards, 2 Touchdown Pässe, völlig in Ordnung. Ist nicht schlechter als Winston.
So, und
also, ich dachte, genau. Winston hatte nur ein Spiel, wo er mehr Passing Yards hatte. Und das war gegen Washington und das waren 279. Ah, das setzt dich so viel mehr. Ne? Das war ein Spiel.
Ja, und richtig. Und insgesamt, also ich glaube, das sind einfach zwei Teams, die dann doch irgendwo auf einem Level sind. Deswegen hat das Ergebnis hat für mich noch gepasst.
Ja.
Es gibt andere Ergebnisse des heute, über den Spieltag, über den wir heute reden, wo es für mich nicht gepasst
hat. Was mir bei diesem Spiel wieder zu denken gibt, sind die Falcons. Wollen die vielleicht einfach mal ein Spiel gewinnen, ohne dass es knapp wird? Einfach mal finden. Nee. Ich meine, sie haben diesmal zumindest gewonnen, ja. Aber es stand auch hier, ja, im vierten Quarter mit noch 10 Minuten 40 auf der Uhr, 24-6 für die Falcons. Und am Ende mussten sie mit noch einer Sekunde auf der Uhr gewinnen durch ein Field Goal. Ne?
Also für mich haben die Falcons immer noch ein Super Bowl-Trauma.
Ja.
Also von, ich glaube, diese ganze Kultur ist einfach richtig an dem 28-3 Comeback einfach.
Insbesondere Matt Ryan. Ist nichts mehr mit Icy.
Ja.
Wie ist sein Spitzname? Icy Matty Ice.
Matty Ice.
Ist nicht mehr. Hat er einen abbekommen. Ja. Mich hat es überrascht, dass die Defense so viel Big Plays zugelassen hat, insbesondere im Passing Game. Aber jetzt so stark überraschend ist das Spiel auch nicht. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten. Und das. Ich kann gar nicht, das überrascht mich, das ist mit Jaguars und Cowboys irgendwie auf einem Level, was Überraschungseffekt angeht. Na, vielleicht nicht ganz. Die Las Vegas Raiders gegen die New York Giants und das haben die Giants 23-16 gewonnen. Na, vielleicht nicht ganz so eine große Überraschung wie die anderen beiden Spiele, aber auch schon trotzdem eine Überraschung. Ja, schon trotzdem eine Überraschung.
Schon eine Überraschung, aber ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ich würde gern für die Giants tippen.
Ja.
Und diesmal haben sie es geschafft, dass sie mit Booker gut laufen konnten. Und Derek Carr hat halt einfach Fehler gemacht. Und Daniel Jones nicht. Und dann haben die Giants dann doch irgendwo die Qualität, so ein Spiel zu gewinnen. Und also so würde ich es einfach ausdrücken. Und bei den Raiders ist jetzt so viel kaputt gegangen, diese ganzen Wochen jetzt. Also, dass die jetzt mal nicht ihr A-Game bringen, ist für mich auch keine Überraschung. So, sagen wir es so. Und für mich wäre es krasser gewesen, wenn sie mit den Vorgeschichten mit Ruggs, Annette und Gruden in den letzten 3 Wochen jetzt auch gegen die Giants gewonnen hätten. Dann hätte ich gedacht, krass, was habt ihr für ein
Team? Wobei Annette kam, meine ich, danach. Und ich glaube, das ist auch kein Trauma. Da denkt sich einfach jeder in der Kabine. Idiot, Alter. Aber mit Ruggs ist natürlich schon heftig, wenn du das erlebst. Ich fand, by the way, die Rede von Derek Carr ziemlich stark. Wo er gesagt hat, wenn er jemanden braucht, dass er für ihn da ist und so weiter. Und ne, das in so einer Situation zu sagen, erfordert Größe und ich bin mir sicher, dafür wird er auch ordentlich Shitstorm abbekommen haben, aber ich fand's groß
Ja.
irgendwo. Ne? Dass er da jetzt niemanden vor den
Definitiv
fahrenden
diese.
Bus geworfen hat. Ne? Das fand ich eigentlich ganz groß. Ja, und
Die Giants sind für mich ein Team, die haben schon Potenzial irgendwie, aber die sind halt A nicht fit und B,
genau das.
die Giants könnten so gut wie die Colts sein vom Gefühl her, wenn
Ja,
sie
genau, das
fit
sind so
wären.
zwei Punkte. A, die Defense spielt endlich einigermaßen, wie man es vor der Saison irgendwo erwartet hat.
Ja.
Also 3 Punkte gegen die Panthers, naja, es sind die Panthers. 20 gegen die Chiefs zugelassen. Ja, gut, es sind die 2021 Chiefs. Wie viel hat das zu sagen? Aber nur 16 Punkte gegen die Raiders. Das finde ich schon gut, das ist ein Statement. Xavier McKinney, den wir beide gefeiert haben im Draft. Zwei Interceptions, ein Pick
Und
Six, let's go. Ja. Der liefert
der
ab.
liefert ab.
Und ich frage mich so ein bisschen, wie gefährlich können die Giants aus der Bye-Week kommen? Ja? Wenn Golladay vielleicht wieder fit ist, Tooney war angeschlagen, wenn der dann auch wieder 100% ist, Shepard back, Barkley back. Ich glaube, der durfte nur nicht spielen, weil er einen falsch positiven Covid-Test hat oder irgend so was richtig
Ja, genau,
randommäßiges.
irgendwie
Also, wenn
so.
die alle wieder da sind und die weiterhin performt, also die Defense. Mal gucken. Mal
Kann
gucken.
das was werden?
Warum
Warum nicht?
nicht?
Man muss
Man
es im
muss es im
Auge
Auge behalten.
behalten.
Das sehe ich
Ja,
genauso.
genau.
Okay, nächstes Spiel. New England Patriots gegen die Carolina Panthers. 24 zu 6 für die Patriots. Was wolltest du sagen? Worüber willst du dich lustig machen?
Tatsächlich über mich selbst. Wenn ich dann so Ergebnisse immer sehe, wie jetzt zum Beispiel Jacksonville Bills oder die Browns, die einfach richtig rasiert haben auf einmal, also einmal, oder die Colts, die 45 Punkte gemacht haben, dann habe ich immer Angst, auf mein eigenes Team zu gucken, weil ich mir denke, scheiße, heute ist so ein Tag, hier ist alles möglich, es ist alles möglich. Und dann war ich beruhigt, als ich dann mitgekriegt habe, die Patriots haben gewonnen. Es war ein Defense-Sieg.
Absolut.
Harris war ein guter Sit.
Da,
Keine
das,
2 Yards gemacht.
das, das, das. Ach, sagst du, ach, Harris, okay,
Ja.
naja. Aber, ja,
Ja, Damien Harris.
da direkt eine Frage an dich. Muss ich mir Sorgen machen als Fantasy-Owner? Stevenson bekommt immer mehr Reps, mehr Snaps. Na,
Nö.
ja.
Es sind halt einfach unterschiedliche
Ja, aber nicht, dass mir
Run-Typen.
der Split jetzt so krass wird. Na. Also, man kann
Nein,
Harris
glaube ich nicht.
schon noch.
Also,
Ja,
den kann
gut.
man schon noch bringen. Er hat ja
Ja,
trotzdem einen
das
Touchdown
stimmt.
gemacht, ne?
Das
Also ist
stimmt.
jetzt nicht so. Er hat einfach nur pro Run halt nur 2 Yards gebracht. Aber da war es, der Rookie war diesmal besser. Und die Offense ist halt daraufhin gedacht, möglichst viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Ich meine, die haben 39 Runs gehabt und 18
Ja.
Pässe. So, also das ist genug Workload auch theoretisch für beide Running Backs. Man will halt Zeit von der Uhr nehmen, man will mit einer guten Defense spielen. Und das reicht halt gegen die Carolina Panthers. Auch wenn sie Christian McCaffrey wieder dabei haben, der den gleichen 100-Yard-Game aufgelegt hat. Wenn Sam Darnold 3 Interceptions schmeißt, ja, dann gewinnst du kein
Ja.
Spiel. So, und ich freue mich für die Patriots. Ich habe das Gefühl, da findet sich jetzt langsam was zusammen. Ich weiß nicht, ob die Playoffs nicht noch zu früh kommen würden dieses Jahr, aber die Defense ist stark.
Absolut.
Und die Offense reicht halt
Was
dann
mir richtig gut
aus.
gefällt? JC Jackson. Der gefällt mir richtig gut. Es ist witzig, dass Gilmore einen Pick fängt und seinem alten Team zeigt, ey, ich kann Picking euch fangen, aber doesn't matter because JC Jackson hat 2 Interceptions gefangen.
Naja, und das Ding ist, JC Jackson ist einer, der ist ein richtig unterschätzter Cornerback, der schon, ich glaube, der hat seit 2019 die meisten Interceptions in der Liga
Seine
gefangen.
fünfte Saison oder so, ne? Glaube ich
Und
irgendwie. Ja.
ja, irgendwie so. Und hat richtig viel von Gilmore gelernt, war da immer die Nummer 2. Als Gilmore dann verletzt war JC Jackson auf einmal die 1 und war immer noch top. Und undrafted, der war mal ein undrafted Free Agent.
Also klassische Patriot-Story
So
im
scheiße.
Endeffekt.
Genau, klassische Patriots-Story. Spielt jetzt gerade unter so einem Second-Round-Tender. Das heißt, er könnte im Sommer richtig
Ja,
abkassieren.
mega. Er hat jetzt 5 Interceptions
So.
diese Season und ist damit tied for second.
Ja.
Also richtig nice. Ja, und ey, Sam Darnold. Also das nächste Mal, wenn PJ Walker aufs Feld kommt, bleibt er.
Ja, es sei denn, er
Was
spielt
halt
Playoffs
blöd ist,
nochmal,
weil
aber
PJ
ja.
Walker hatte ein Start last season und da hat er 2 Interceptions in der Red Zone geworfen. Also da kommt man so ein bisschen vom Regen in die Traufe. Ne? Und ey, und ganz ehrlich, diesmal hatte Darnold CMC back. Ich habe ja mal gesagt, ne, Chris braucht Christian McCaffrey. Ja, den hatte er jetzt. Und trotzdem, war das eine katastrophale Performance. Und ein krasses Stat, die ich noch gefunden habe, gegen die Patriots hat Sam Darnold 0 Siege, 4 Niederlagen, 1 Touchdown, 9 Interceptions. Gegen die Patriots. Ne, noch zu Jets-Zeiten. Und insgesamt 10 Picks in den letzten 6 Spielen.
Das klingt nach einem normalen
Schritt. Das Projekt ist durch, würde ich sagen. Die Panthers können sich über den Trade ärgern oder in die Zukunft schauen und gucken, wie sie das nächstes Jahr retten wollen. Im Draft oder Free Agency oder whatever. Vielleicht nicht wieder Free Agency, weil hat ja nicht so gut geklappt letztes Mal. Wobei im Draft gibt es auch nicht viele gute Quarterbacks. Von daher blöd gelaufen. Kommen wir zum nächsten Spiel, weil da passt blöd gelaufen richtig toll. Das passt da richtig gut. Die Buffalo Bills gegen die Jacksonville Jaguars. Und das haben die Bills 9-6. Nein, warte, die Jaguars. Weißt du, selbst wenn ich...
Das ist kein Football-Ergebnis. Das ist das Problem.
Tom,
das
selbst wenn ich gesagt hätte, die Bills haben 9-6 gewonnen, wäre das trotzdem random, weil die Bills nur 9-6 gewonnen haben. Aber nein, sie haben auch noch 9-6 verloren. Und das hat wirklich keiner von uns beiden getippt. Also so gar nicht. Das stand nicht mal zur Diskussion.
Und vor allem, dass das Team... Es wurden einfach nur
Field Goals geschossen. Stimmt, es wurde nicht mal ein Touchdown gescored. Es
ist kein Touchdown passiert. Nicht mal ein Touchdown. Und Trevor Lawrence hat ein Team zum Sieg geführt und hat selber dabei nur 118 Yards geworfen. Also,
richtig witzig.
Ich bitte dich. Also, was war das für ein Spiel? Und wie inkonstant kann eine Offense sein in Sachen von, also auf Seiten von der Bills sozusagen? Weil die Jaguars Defense war jetzt nicht bisher dafür bekannt.
29 Punkte ließen die im Schnitt pro Spiel zu. 29. Ja. Und die Bills haben im Schnitt irgendwie vor diesem Spiel 31,7 oder so gescored.
Das war eine safe Nummer eigentlich. So. Und aber was wir erwähnen müssen, und das müssen wir feiern, Josh Allen
und gesackt. Gepickt. Und ein Fumble Recovered.
Ja, alles für, gemacht.
Für alle, die das nicht wissen, das ist deswegen nicht, also es ist A, witzig, logischerweise, weil sie beide Josh Allen heißen, aber sie sind beide auch Back-to-Back First-Round-Picks und beide Back-to-Back mit Pick Nummer 7, nämlich 2018 Josh Allen Quarterback von den Bills und 2019 Josh Allen Edge von den Jacksonville Jaguars. Also richtig witzig. Und das
ist... Das ist tatsächlich richtig witzig. Ey, und der bessere Josh Allen hat jetzt gewonnen.
Ja. Josh Allen killt Josh Allen. Und das ist ein richtiger Meta-Kommentar. Vor allem Josh Allen hat sich selbst gekillt, der Quarterback, ne, durch miese Leistung. Und er wurde auch noch von Josh Allen, dem anderen Josh Allen, gekillt. Einmal um fünf Ecken denken.
Also ich weiß nicht, ob wir in dieser Folge von Killen sprechen, so wenn wir von Maschinengewehren, Raiders und Henry Rux mit in der Folge
haben. Okay, dominiert. Ich bin bei dir. Dominiert. So. Du hast recht. Unangemessen, auf jeden Fall. Okay. So. Ja, aber auf jeden Fall krasses Spiel. Und was auffällt, ist, wie schlecht Josh Allen unter Druck ist. Er wurde er hat 38 Dropbacks gehabt. Bei 14 wurde er unter Druck gesetzt. Das sind 37%, das ist verdammt viel. Und dabei hat er 2 von 9 Pässe angebracht für 9 Yards. Eine Interception, er wurde 3-mal gesackt und musste 2-mal scramblen. Und er hat insgesamt 2 Interceptions geworfen und das war das erste Game, wo er mehrere Interceptions geworfen hat. Also Josh Allen. Aber gut, auch das, ich weiß nicht. Also normalerweise sagt man kann Ausrutscher haben und man darf ihn nicht überbewerten. Aber das war schon ein fetter Ausrutscher. Ne? Also der war schon zu krass. Also der gibt mir dann doch zu denken. Das kann ich nicht einfach nur abtun als, das war jetzt eine Ausnahme und das.
Ja, ey, der steht jetzt unter Beobachtung, ne? Das ist meine Meinung dazu.
Absolut. Krasses Spiel. Random Spiel.
Deswegen.
Okay.
Ja. Random Spiel.
Weiter geht's. Kommen wir zu einem Spiel, was wir beide richtig getippt haben. Auch wenn es knapp war. Die Minnesota Vikings haben gegen die Baltimore Ravens verloren. Und zwar 34-31 in Overtime. Ich glaube, man kann sagen, die Vikings sind das beste 3-5-Team und wieder mal ein Heartbreaking One-Score-Loss.
Aber ich muss ganz ehrlich bei den Vikings mittlerweile sagen, ich wünsche mir zum Ende des Jahres einfach einen Neustart. Ich möchte einen neuen QB sehen, ich möchte einen neuen Headcoach sehen, ich möchte ein neues System da sehen. Cousins war effektiv, aber nicht sehr gut. Cook ist definitiv so ein Top 7 Running Back, aber er ist halt ein Running Back. Und ich meine, es kann doch nicht sein, dass die Ravens trotz zweier Interceptions von Lamar Jackson einen Weg finden, gegen die Vikings zu gewinnen am Ende des Tages. Einfach aufgrund von Mentalität, Toughness und ganz ehrlich, Lamar Jackson hatte 120 Rushing Yards und die beiden Running Backs, Freeman und Bell, hatten auch nochmal 127. Da siehst du, wie die Identität dieses Teams ist. Die wollen laufen, die wollen ballen. So, und am Ende, und die haben so lange geballt, bis sie gewonnen haben. Overtime hin oder her. Natürlich kannst du eine Overtime nicht predikten und das ist auch ein bisschen Zufall dabei, aber bei den Vikings passiert schon viel, viel zu häufig, dass sie überhaupt in diese Situation kommen.
Ey, die Vikings haben das Spiel verloren in dem Moment, wo sie keinen Profit aus der Interception von Barr geschlagen haben. Wo er den Ball tippt und fängt. So, das war in der Overtime, das Ding musst du dann finishen. Und wenn du es da nicht schaffst, dann kannst du nicht sagen, ja, Overtime und blablabla. Nee, da war die Chance. Die war erkämpft, die war gut. Und diese Chance habt ihr nicht genutzt. Und deswegen habt ihr dieses Spiel letztlich verloren. Und es ist auffällig, wie die Vikings sehr stark ins Spiel gestartet sind. Ja, mit irgendwie zwei Scores bei den ersten zwei Versuchen, also ersten zwei Drives. Einmal dieser 50-Yard-Touchdown-Pass auf Jefferson und dann dieser Riesen-Run von Cook, der auch irgendwie in der ersten Halbzeit, glaube ich, 90 Rushing Yards hatte und danach kam nicht mehr viel. Und danach fiel es stark ab. Und die Ravens genau das Gegenteil. Aber das zieht sich da schon durch die ganze Saison, dass die sehr schwach anfangen, es dann zum Ende knapp wird und sie da dann aber die Spiele irgendwie noch gewinnen. Ja, im ersten Quarter haben die Ravens in dieser Saison nämlich insgesamt nur 24 Punkte gescored. Ja, und es nur einmal in den letzten sechs Spielen in die Endzone geschafft. Also die fangen immer sehr langsam an und kommen am Ende, aber am Ende schaffen sie es, das Game zu finishen. Und das ist das, was zählt. Ja, genau. Und Wille und Ehrgeiz. Das ist eine Siegermentalität. Ja. Und das ist krass bei den Ravens. Und das finde ich wirklich sehr stark. Und die Secondary hat auch mal funktioniert. Die waren das schlechteste, oder ich glaube, die haben die zweitmeisten Passing-Yards zugelassen per Game. Und dieses Game nur 187. Und Adam Thielen, zwei Catches, 6 Yards, gut, ein Touchdown, aber trotzdem eine miese Statistik. Und Justin Jefferson, 3 Catches, 69 Yards, ein Touchdown. Also das starke Leistung von der Secondary der Ravens. Ja. Insgesamt verdienter Sieg. Unglücklich. Aber so ist Football. Okay, nächstes Spiel. Das haben wir auch richtig. Nee, das war dein UI. Das war dein UI. Die Los Angeles. Die Los Angeles Chargers gegen die Philadelphia Eagles und das haben die Chargers 27-24 gewonnen und es war ein Matchup-Albtraum für die Chargers.
Genau, das hat man so richtig gemerkt und das finde ich so spannend. So, man hat schon gemerkt, okay, die Chargers sind halt talentierter und sie sind das bessere Team, aber sie haben halt so gegen diese eine Waffe der Eagles einfach kein Mittel und da konnte dieses untalentierte kleine Kind von Eagles da einfach die ganze Zeit laufen mit Scott, mit Howard, mit Hurts selbst, ne? Und das haben sie halt gut gemacht. Und waren deswegen einfach so richtig schön eklig zu spielen. Am Ende des Tages haben sich die Chargers durchgesetzt, weil Justin Herbert halt einfach gegen Druck krass ist. Ich glaube, der hatte gegen Druck ein perfektes Passer-Rating. Und Allen hat halt gezeigt, dass er der Nummer 1 Receiver da ist. Aber so, das hätte halt auch einfach nur aufgrund einer Schwäche, dass sie halt den Run nicht verteidigen können.
Ich meine, wie gerne die Eagles laufen, zeigt sich schon allein darin, dass sie so wenig geworfen haben, obwohl es funktioniert hat und die Chargers ohne ihre beiden Starting Cornerbacks unterwegs waren. Michael Davis und Asante Samuel Jr. waren beide out, raus für dieses Spiel. Safety Alohi Gilman, der immer mehr Snaps bekommt, auch. Campbell, der dann starten musste, der Backup Corner, war angeschlagen und Ryan Smith musste sogar mit einer Verletzung raus. Und Ryan Smith spielt eigentlich nur Special Teams. Und der schlechteste Cornerback war trotzdem Chris Harris. Ja, und das ist ein ehemaliger All-Pro. Aber der Typ ist, glaube ich, durch. Also die Karriere neigt sich dem Ende. Der wurde viermal angeworfen, viermal wurde der Ball gefangen, 80 Yards ein Touchdown. Also Chris Harris war unterirdisch. Und das haben sie nicht genutzt, weil sie sich trotzdem so stark auf diesen Run verlassen haben, die Eagles. Weil er auch funktioniert hat. Der Einzige, der ein bisschen den Run stoppen konnte, war Linval Joseph. Der hatte 6 Run-Stops. Das war krass. Dafür, dass es auch schon wirklich alt ist, Linval Joseph. Ja. Aber es hat funktioniert. Und es hat, das habe ich dir geschrieben, es hat mich erinnert, wenn du gegen so einen wenn du damals als Kind gegen jemand anders Tekken gezockt hast und der Typ wusste überhaupt nicht, was er da drückt. So, du hast dir deine schönen Kombis überlegt und wolltest sie durchführen und der Typ hat einfach die ganze Zeit die X-Taste auf der Playstation kaputt gehämmert und hat trotzdem gegen dich gewonnen und du bist ausgerastet. Oder ich habe immer gegen einen Kumpel Madden gezockt und der hat sich immer, wir haben immer die Teams gedraftet und der hatte immer Calvin Johnson und Andre Johnson, ist schon ein Weilchen her, in seinem Team. Und er hat immer nur Hail Marys gespielt und auf einen von diesen beiden geworfen. Und ich habe mir richtig was überlegt. Ich habe richtig krasse Offense gespielt und ich habe trotzdem immer verloren, weil das immer geklappt hat. Weil das einfach zwei Übertypen waren in Madden 13 oder so, ja. Und so habe ich mich auch vorm Fernseher gefühlt. Ich so, oh mein Gott. Gott, hört auf zu laufen, ich weiß, es funktioniert, aber macht nicht immer das Gleiche. Das ist doch scheiße, das macht man nicht. So. Und naja, aber am Ende haben sie ja gewonnen. Und was kann ein Offensive Tackle Rookie, Offensive Rookie of the Year werden? Wahrscheinlich nicht, ne? Es werden immer Skill Position Player, aber es wäre verdient. Nein. Weil Rashawn Slater hat in 5 seiner 8 Spiele, die er bis jetzt gestartet hat, ein oder weniger Pressures zugelassen. Das ist heftig. Und er hat den Linebacker einfach, Avery von den Eagles einfach gepancaked. So, richtig geiles Video. Also der performt richtig stark als Rookie, aber leider, was ich persönlich eigentlich scheiße finde, weil wenn ein O-Liner so gut auf seiner Position spielt, warum wird er nicht Offensive Rookie of the Year? Ich meine, ja, Jamar Chase, aber also ich würd mich aber auf seiner Position spielt er genauso stark. Ich meine, Slater kann ja schlecht. Ja,
aber die Opposition hat
keinerlei
Aufmerksamkeit.
Ja. Und das sind halt das. Und das finde ich traurig. So, ich sage ja nicht, ich sage zu keiner Sekunde, dass es nicht Chase wird. Und es hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass Slater für die Chargers spielt. Also letztes Jahr, letztes Jahr Wirfs von den Bucks hätte es vielleicht auch verdient. Aber da war es gegen den Quarterback mit Herbert und da hast du jetzt recht keine Chance, weil Quarterback sticht alles.
Außerdem spielt Herbert bei den Chargers.
Ja. Naja, blöd gelaufen für meine Argumentation. Aber trotzdem würde es mich freuen, wenn ein Offensive Lineman diesen Award auch mal gewinnen würde. Kackegal für welches Team. Es wäre einfach mal eine Wertschätzung. Aber gut, egal.
Definitiv. Und was wir hier gerade echt mal auch erst eher indirekt erwähnt haben, die Chargers draften das halt echt gut. Ne? Ja. Also Santa Samuel ist halt auch ein echt guter Cornerback.
Also Raiders, so macht man das. Okay, komm. Oh. Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und das war die Green Bay Packers gegen die Kansas City Chiefs. Und das haben die Chiefs 13-7 gewonnen. Und wir haben ja beide uns nicht so richtig getraut, gegen die Packers zu tippen. Obwohl wir da schon wussten, dass Aaron Rodgers nicht spielt. Wir wussten es da ja schon.
Ja, das ist richtig. Wir wussten es schon. Aber ganz ehrlich, die Chiefs hatten alle Mann an Bord. Und sie haben trotzdem gegen so eine ein Packers-Team ohne Aaron Rodgers gespielt und dann nur 7-13 gewonnen. Also ich würde mir jetzt als Chiefs-Fan halt auch noch trotz Sieg mehr Sorgen machen als vorher, weil du spielst gegen einen Backup-QB und gewinnst nur knapp. So, also so weit ist es jetzt gekommen, dass du eigentlich schon immer hoffen musst, dass der Gegner seine besten Spieler nicht dabei hat, damit du eine Chance hast. Weil das Spiel war bis zum Ende hin offen. Jordan Love hätte das Ding auch, er hätte es theoretisch auch entscheiden können noch. Aber da hat ihm ein bisschen die Abgeklärtheit gefehlt. Und ich glaube, das Spiel ging für ihn noch ein bisschen zu schnell. Aber obwohl die Packers verloren haben, bin ich von den Chiefs nicht jetzt mehr überzeugt als vorher, sondern sage immer noch, ey, das ist nichts.
Ey, bei den Packers kann ich sagen, wenn Aaron Rodgers zurück ist, läuft das wieder. Weil so viel steht fest. Ja. Teamchemie, bla bla bla, hin oder her. Das Team ist Aaron Rodgers. So, ohne Aaron Rodgers funktioniert es nicht. Aber es lag nicht nur an Aaron Rodgers, weil was katastrophal war von den Packers, waren die Special Teams. Missed Field Goal, Blocked Field Goal. Also nicht sie haben es geblockt, sondern ihr Field Goal-Versuch wurde geblockt. Ja? Sonst wäre es ja was Gutes. Ja. So, verkackter Punt Return, wo der Ball noch so gegen den Fuß gedroppt ist. Ja. Daraus ist dann ein Field Goal für die Chiefs resultiert. Normalerweise würde ich sagen, ein Field Goal ist nicht so viel, aber bei den wenigen Punkten ist es dann doch viel. In Relation gesehen. Das
sind jetzt schon 9 Punkte Differenz, die du gerade
aufgezählt hast. So, und dadurch haben sie verloren. Ja, also das würde ich nicht mal sagen, okay, Packers, wie konntet ihr, sondern eher in Richtung Chiefs. Also ihr habt gewonnen, deswegen. Ja, obwohl diese ganze Scheiße passiert ist. Deswegen habt ihr gewonnen. Und die waren, du hast es schon gesagt, die waren fit. Und Mahomes war einfach nicht gut. Ja, 20 von 37 Pässe angebracht. Das ist eine furchtbare Completion für Mahomes. 166 Yards gegen eine übelst angeschlagene Packers-Defense. Ein Touchdown, immerhin kein Pick. Ja. Was,
ja, genau.
Es gab ein Play, wo ich die 2020-2019 Chiefs gesehen habe. Und das war im vierten Quarter, 3rd and 10, 1:48 auf der Uhr. Es muss ein First Down werden, weil sonst wird es nochmal knapp. Und Mahomes flieht aus der Pocket und wirft aus dem Lauf ein richtig schönes Ding auf Hill. Da habe ich mir so gedacht, das sind die Chiefs, die ich kenne, aber die sieht man viel zu wenig. Und wenn sie so spielen gegen einen Carr oder Prescott, weil das sind die nächsten Quarterbacks, gegen die sie spielen, ja, dann weiß ich, wer das gewinnt. Weil dann reicht die Defense nicht mehr. So viel steht fest. Na gut. Also, Chiefs, ihr habt zwar gewonnen, aber seid jetzt 5-4. Okay, nächstes Spiel. Mein UI. Lief auch nicht so gut. Arizona Cardinals gegen die San Francisco 49ers. Und das haben die Cardinals 31-17 gewonnen. Und ich finde das ziemlich peinlich für die 49ers, dass sie...
Muss ich auch tatsächlich sagen. Und ich finde, das ist ein Statement für die Cardinals. Die haben mit ihren Backups die 49ers geschlagen.
Ich meine, die Offense war...
Hopkins hat gefehlt, Watt hat gefehlt, Murray hat gefehlt, Christian Kirk war deren beste Receiver. Sie haben McCoy als QB gehabt.
Colt McCoy.
Also James Conner sieht aus wie ein Star Running Back. Also die Cardinals haben abgeliefert, die 49ers halt mal so gar nicht.
Wow. Ja.
Um das jetzt nett auszudrücken.
Und Chase Edwards war auch noch raus nach dem zweiten Offensive Play. Weiß nicht, ob du den gerade mit aufgezählt hast, weil die Liste war ja ellenlang. Ne? Also, Spieler, die dort gefehlt haben, ist ja lächerlich. Und Colt McCoy, ich wusste gar nicht, dass es den noch gibt. Ja.
Echt, ich habe das auch, ob das der gleiche ist, ob das der Spieler ist, den ich kenne, oder ob das halt ein anderer McCoy ist. Ja. Und das ist der spielt
heftig,
immer noch.
Ist heftig. Also als mein Cousin hat mir geschrieben, ich meinte, ja, aber ich habe mich nämlich beklagt, weil ich habe Kyler Murray und als fettes QB und mir dann Tua geholt als Backup, falls Murray nicht spielt. Ah, blöd gelaufen, der hat ja auch nicht gespielt. So, und dann mein Cousin, ey, hol dir doch Colt McCoy. Ich so, was? Und dann erstmal gecheckt. Ich so, der ist da? Okay, krass. Also Colt McCoy schon Ewigkeiten dabei. Longhorns-Legende. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, aber ich meine ja. Die Completion Rate, 22 von 26. Crazy. Crazy. 249 Yards, ein Touchdown, keine Interception, alles, was du willst. Und ja, James Conner hat performt. Und ich weiß jetzt nicht, also du hast gesagt, er sah aus wie ein Star und hast das sehr ironisch gemeint. Ich finde ihn stark, schon die ganzen Spiele. Also der findet die Endzone und das ist das, was ich von einem Running Back will.
Ja, also ich finde ihn schon relativ eindimensional in dem, was hier läuft.
Aber er hatte 21 Rushes für 96 Yards, 2 Touchdowns und 5 Receptions für 77 Yards und Touchdown. Also er funktioniert zumindest auch auf den beiden Wegen.
Er funktioniert auch, aber also wie er läuft und so weiter, das ist für mich kein Star-Running Back, er ist für mich ein guter Athlet.
Okay.
Also ich habe an so einen Running Back auch mal so ein bisschen ästhetischen Anspruch.
Ich nicht. Das als Patriots-Fan, ja? Okay.
Ja. Wir pflegen unsere Running Backs, bis wir sie bezahlen müssen.
Ja, das ist ja auch irgendwie unsere Philosophie hier. Ich glaube, Connor ist ein super Fantasy-Pick, gerade wenn Edwards out ist für die restlichen Spiele oder wie lange auch immer. Ein bisschen wird es wohl lauern. Ja, und die 49ers, das hat offense-technisch nicht so gut funktioniert. Ja. Mitchell, der vorher die letzten Wochen echt gut gespielt hat, 36 Yards bei 8 Läufen oder so. Und Deebo Samuel, 5 Catches für 63 Yards. Immerhin kann man sagen, Ayuk hat mal abgeliefert. Zumindest ein Stück weit. Und Kittel hatte über 100 Yards und einen Touchdown. Das hat mich persönlich gefreut, weil ich Kittel sehr mag als Spieler. Und menschlich ist er auch witzig. Also kann ich empfehlen. Wenn ihr dem Spiel auf Instagram folgen wollt, folgt George Kittel. So. Und an George Kittel, dafür verlange ich jetzt ein Dankeschön für die 1000 Follower, die du jetzt dadurch gewonnen hast. Die 10.000 Follower, die du jetzt dadurch mehr hast. Aber Aber am Ende des Tages, kann man einfach es schlicht und ergreifend so sagen, Kyle Shanahan wurde outgecoacht von Cliff Kingsbury. Das hätte ich so nicht gedacht, nicht erwartet.
Kann man, genau. Hätte ich auch nicht gedacht, aber wie gesagt, das ist für mich das Statement, was ich hier rausnehme aus dem ganzen Spiel.
Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Deswegen, zum nächsten Spiel. Das hört gar nicht auf mit diesen scheiß Überraschungen. Und ich mache immer hinter die Spiele so einen roten oder einen grünen Punkt. Logischerweise den grünen, wenn ich richtig lag beim Tippen, und den roten, wenn ich falsch lag. Ja. Und es waren viel zu viele rote Punkte heute. Und jetzt kommt schon wieder einer. Ja. Und du hast mich doch ausgelacht. Die Tennessee Titans, ja, gegen die Los Angeles Rams. Und die Titans haben 28-16 gewonnen. Und das ist das Spiel, worüber ich mich am meisten ärgere. Weil ich habe ja praktisch angekündigt, warum die Titans das gewinnen. Und dann am Ende gesagt, naja, aber ich tippe ja auch für die Rams. Und es ärgert mich rückblickend. Es ärgert mich. Aber es ist, wie es ist. 28-16 für die Titans. Und ja.
Ich muss tatsächlich sagen, die Titans haben das schlau gemacht, ne? Also die haben gegen Stafford durchgehend Druck auf irgendwie ausgeübt. Ne? Wurde 5-mal gesackt, hat 2 Interceptions dadurch geschmissen. Die Titans führen mittlerweile, ohne dass ich es gerafft habe, ihre Division an. Das ist echt heftig.
Sind die jetzt First Seed?
Ich habe die neulich jetzt. Ja, die sind gerade First Seed. Ich habe die ja neulich als Dark Horse bezeichnet und ich bin, obwohl die jetzt First Seed sind, immer noch nicht bereit, sie als Top-Team anzusehen. Aber sie haben die Rams geschlagen.
Ja, aber das ist ja so ein bisschen das, so ein bisschen ist es ja das, was zumindest ich, du glaube ich weniger, aber ich schon lange sage, die Rams gewinnen andauernd nur ugly. So. Die gewinnen nicht, die gewinnen so dreckig und nicht schön. Und man sagt sich immer so, ja, okay, und wenn dann das gute Team kommt, will ich aber halt, wie schlagen sie sich dann? Ja, und
jetzt waren
das haben sie Team verloren. Da. Und das haben sie auch nicht schön verloren. Weil auch hier stand es 28-9 irgendwann im vierten Quarter. Ja? Und ich glaube, noch 31 Sekunden waren auf der Uhr, 28-9, und dann haben die Rams da irgendwie noch gescored. So, das ließ es dann auch noch mal ein bisschen knapper aussehen, als es letzten Endes war. Und
sind beides Teams. Wahrscheinlich schätze ich persönlich die Titans ein bisschen zu schlecht ein und die Rams ein bisschen zu gut.
Also was man bei den Titans definitiv sagen kann, die Defense hat sich entwickelt und ist deutlich besser. Ja, also beim Passing Game bin ich immer noch vorsichtig, aber die Defense hat abgesteppt. Ich glaube.
Und die ist in der Run-Defense ist die mittlerweile krass.
Und?
Also das.
In den letzten 6 Spielen 11 Turnovers. Ein Interception pro Spiel, also das zählt natürlich zu den 11 Turnovers, aber mindestens ein Interception pro Spiel und 13 Sacks. Es läuft. Und wer mir richtig gut gefällt, ist Kevin Byard, der Safety. Pick 6 und Ey, und 3 Sacks von Jeffrey Simmons. Also das sind hier 2 individuelle Leistungen, die man definitiv auch nochmal erwähnen muss.
Ja, aber auch Harold Landry spielt das ganze Jahr schon krass.
Also die.
Ne, ich meine, der hat jetzt schon zur Mitte der Saison sein Karriere-High erreicht mit 9 Sacks.
Ja, das ist nice.
Also, der wird auf jeden Fall jetzt schon Karrierejahr haben.
Also, die Defense hat auf jeden Fall aus dem Fragezeichen den Ausrufezeichen gemacht. Und Passing Offense, um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen zu unserem Shots-Fire-Segment, was sich ja um dieses Spiel gedreht hat. Passing Offense hat jetzt noch nicht so überzeugt. Rushing Game auch nicht. Also da ist jetzt niemand abgesteppt für Derrick Henry. Deswegen kann man sich fragen, wie kamen diese Punkte? Ja, wegen der starken Defense, wegen den Picks und so weiter. Und die Bedingung für Shots Fired war, dass die Wide Receiver bzw. Ryan Tannehill dann in dem Fall für 300 plus Yards wirft und eine Completion von 60% plus hat. Er hatte eine Completion von 70,4%. Ja, aber Passing 143 Yards. Sorry, Tobi. Das Ding hat Tom gewonnen.
Ja.
Und nicht mal knapp.
So, sorry, Tobi, sagt dir die dritte Person, die jetzt gerade im Restream ist.
Ja. Das darf nur Terry Crews, ne? Ich weiß. Egal.
Ja.
Ich hab's auch gemacht. Ich hab's verloren. Und das, obwohl die Titans scheinbar dominiert haben. Aber nicht durch die Luft. Nicht durch die Luft.
Genau, nicht durch die Luft. Physisch und durch die
Luft. Absolut. Absolut. Okay. Das war das letzte Sonntagsspiel. Kommen wir also zum Montagsspiel. Und das hat stattgefunden zwischen den Chicago Bears und den Pittsburgh Steelers. Und das haben die Steelers gewonnen. Ich habe mir das Ergebnis nicht rausgeschrieben. Und sag mal das Ergebnis.
27-29. Und Pittsburgh hat gewonnen, trotz des Comebacks, was Chicago dann doch irgendwie hingelegt hat. Und Fields ist als Passer halt noch zu inkonstant. Das hat dieses Spiel gezeigt. So. Aber dieser Punch mit Montgomery als Runner, das hat mir schon wieder gut gefallen. So. Also sie finden sich langsam ein. Ich glaube, dass es für Matt Nagy am Ende des Jahres nicht reicht. Aber die beiden, Montgomery und Fields zusammen, können so einen geilen Two-Punch abgeben. Und auch mit Robinson spielt er sich langsam ein. Also die Bears-Offense hat irgendwo Potenzial. gegen die Steelers mit all ihrer Erfahrung mit Mike Tomlin als Coach gewinnst du das Spiel so natürlich nicht. Egal, ob du im vierten Quarter nochmal wiederkommst oder peng. Aber die Bears sind für mich auf einem aufsteigenden Ast.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Justin Fields hat jetzt noch nicht gut gespielt. Das ist schon recht. Aber er hat gezeigt, ja, warum er es wert war, gedraftet zu werden. Also es ist so ein bisschen geschimmert. Ich hab ein anderes geflimmert. Egal. Ja, schimmert ist, ja. Geschimmert ist schöner. Das hat es auf jeden Fall. Er hat Big Plays auf Robinson und Mooney abgeliefert. Diese Kmet-Fields-Connection, von der ich schon mal gesprochen habe, die war endlich da. Ja, Quarterback und Tight End, 6 Catches, 87 Yards. Und ja, es hätte ja wirklich ein awesome Comeback werden können. 20-6 im vierten Quarter. Ja, und dann am Ende zu verlieren, weil 65-Yard-Field-Goal und das dann auch noch auf die Crossbar. Ja, also es war ja auch noch wirklich knapp. Also der war ja wirklich absolut mittig. Ja. Und dann hat er diese 3 Zentimeter zu kurz, dass der eben nicht nach hinten bounced. Wie schade, ey. Und dann hast du diesen Ref-Call gesehen in diesem Spiel gegen Marsh. What the fuck? Er ist ja sogar versucht auszuweichen. Der Ref aber so, okay, Flagge. Ja. Sind Refs nicht Luft? Ja. Eigentlich sind Refs Luft.
Also so habe ich das auch mal gelernt, dass du Refs theoretisch umrennen darfst.
Oh Mann, ey. Ja. Verrückt.
Nicht in der NFL.
Und zu den Steelers, ey, war auf jeden Fall ein Tight-End-Game. Kmet hat performt und Pat Freiermuth. 2 Touchdowns, 5 Catches, 43 Yards. Sah auch sehr nice aus. Und Big Ben macht das, was man aktuell von ihm erwarten kann. Er spielt für ein Team, wo man Defense sehen will und Rushing-Football. Ja, und dann 205 Yards, 2 Touchdowns, kein Pick. Läuft doch. Das will man von Big Ben sehen. Und wenn er so weitermacht, ist eine krasse Division, die AFC North. Ich glaube, die Bengals sind jetzt Letzter. Und die hätten aber auch genauso gut Erster sein können, wenn sie jemanden hätten.
Und richtig, das, und das ist halt, das ist auch quasi, das kann sich halt alle 3 Wochen
zeigt, wie krass ändern. Das ist. Okay, wir haben unsere Spiele durchgefrühstückt oder durchgeabendbrotet. Wo eher, wenn man auf die Uhr guckt. Und nicht wundern, warum 4 Teams fehlen. 4 Teams waren nämlich in der Bye Week: die Detroit Lions, die Seattle Seahawks, die Tampa Bay Buccaneers und das Washington Football Team.
Ja, überragend, dass du das auf dem Schirm gehabt hast. Ich würde sagen, was ich nämlich immer auf dem Schirm habe, ist Werbung. Quark10, firstdown.eu gibt 10% auf NFL, Sideline Caps, auf Draft Caps, auf alles, was ihr euch auf den Kopf setzen könnt. Quark10 einfach im Online-Shop firstdown.eu eingeben und 10% abgreifen bei Bonzo. Deswegen firstdown.eu, Quark10 ist das Zauberwort. Vielen lieben Dank.
Oh, er hat sein Riddle Game variiert. Ja, mach das nochmal.
Ja, nicht.
War das gleich? Hast du das gleiche nochmal hinbekommen? Ne? Ja, okay. Ja, naja, gut, okay.
Ja, ich kann ja in zwei Richtungen pfeifen, deswegen.
Kannst du mit den Fingern pfeifen?
Nicht so.
Ich auch nicht.
Nee, das kann ich nicht.
Aber ich würde es gerne können. Nein, eigentlich würde ich es nicht gerne können, ist mir scheißegal.
Naja,
ich pfeife lieber schön melodisch, als dass ich laut und krach mache.
Ja, aber das mit diesen Fingern pfeifen ist etwas, das fand ich so, als ich 12 war, fand ich das beeindruckender als jetzt.
Es gibt ja 2 Arten. Entweder du machst so. Weißt du, also das ist jetzt blöd für alle. Ja,
ja, oder die Leute, die so
kreis sich da irgendwie mit Daumen und Zeigefinger oder Zeigefinger und Mittelfinger und dann auf beides. Wurst! Auf jeden Fall, ich kann beides nicht. Von daher, scheißegal.
Ich kann es beides auch nicht.
Ich pfeife schön und bin stolz drauf. So, haben wir das abgefrühstückt.
Ich pfeife schön. Ich pfeife schön.
Ja, schön. Sehr schön.
Schön.
Ja, okay. Weißt du, was auch schön wäre, wenn du jetzt sagst, welche Kategorie wir als nächstes machen wollen?
Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Football Quark Stars an. Offensive.
Okay. Dann.
Würde sagen, wir fangen diesmal mit Defense an, weil das war klar.
Ja, das war einfach. Das ist eine Story, die kannst du halt einfach nicht skripten mit Josh Allen. Ja, ich meine, es ist natürlich auch so, ist witzig, ist jetzt auch gut. So, Josh Allen hat Josh Allen dominiert. Nicht gekillt, weil das ist unangemessen, aber dominiert. So, aber es ist unabhängig davon, es ist trotzdem eine krasse Deadline. Also 8 Tackles, 1 Sack, 1 Interception und eine Fumble Recovery.
Fumble.
Ja, das reicht. Auch ohne diesen Namen-Shit. Ja? Das ist einfach eine gute Deadline. Deswegen.
Alleine 1 Sack und 1 Interception zu haben, in einem Spiel. Das hat bei Gregory Rousseau ja auch schon gereicht. Und der hatte nicht 8 Tackle noch dazu und 2 Tackle for Loss.
Und ich bin gerade nicht so bewandert, was das Defense-Scheme der Jaguars angeht. Spielt Josh Allen da 3 End- oder Outside-Linebacker und spielen die eine 3-4 oder eine 4-3? Weißt du das aus dem Kopf?
Aus dem Kopf weiß ich es nicht. Ich würde jetzt sagen, die spielen eine 3-4 ja, und er ist Outside-Linebacker.
Passt auch zur Nummer 41, von daher. Aber so oder so für einen Edge-Rusher ist eine Interception immer nice.
Ja, genau.
Okay, Defense-Player Josh Allen. Offense, wir konnten uns nicht entscheiden, deswegen wälzen wir das einfach auf euch ab. Pff, warum sollen wir die Arbeit machen? So ein Schwachsinn. So. Ne? Von daher.
Nicht wir wälzen das an euch ab. Wir lassen, das ist ja ein interaktiver Podcast, wir lassen euch daran.
Ist ja auch gelogen, ist für mich ja mehr Arbeit. Ich muss ja sogar noch einen Story-Beitrag machen. Also richtig, machen wir hier mehr Arbeit. Also für euch. Nick Chubb oder Jonathan Taylor. Sucht euch einen aus. Ich gebe euch noch die Stats. Nick Chubb hatte 14 Rushes für 137 Yards, 2 Touchdowns und 9,8 Yards pro Lauf. Das ist heftig. Receptions für 26 Yards. Nur um es zu erwähnen. So, und Jonathan Taylor hatte 19 Rushes für 172 Yards und 2 Touchdowns und auch für 9 plus Yards pro Run, nämlich 9,1. Ja. Und auch er hatte 2 Receptions für 28 Yards. Also man sieht, relativ ähnlich. Jetzt muss man es, glaube ich, daran festmachen, wer hatte größeren Impact aufs Game. Witzig, dass Mayfield und Wentz auch noch ähnlich performt haben. Also von daher, das Rushing Game bei beiden auch super wichtig war, logischerweise. Von daher müsst ihr entscheiden. Aber Torben, sag mir doch trotzdem mal, für wen du tendierst. Interessiert mich jetzt.
Ich bin für Jonathan Taylor hat ein 200-Yard-Game gehabt. Da ist mir der Average, ob jetzt 9,8 oder 9,1, dann erstmal egal. 200 Yards als Running Back, das ist mein Pick.
Ja, ich gehe auch mit Jonathan Taylor. Er zeigt langsam, warum er der beste Running Back nach Derrick Henry ist in dieser Liga.
Soweit würde ich nicht gehen, aber jetzt Nick Chubb ist für mich der beste. Nick Chubb ist für mich der beste reine Runner in der Liga.
Ja, Nick Chubb ist so anders. Weißt du, der hat alles richtig gemacht in seiner Karriere. Der hat eben nicht das Big Money gewollt, der hat da nicht rumgezickt, der hat einfach gesagt, okay, ich bin Running Back, ich bin froh, dass die Browns mir einen Deal geben, den nehme ich und ich performe hier einfach. Und auch nach dem Payday. Ja. So, also ich bin ein riesen Nick Chubb-Fan.
Genau.
Ich weiß doch, ich habe dich nämlich mal gefragt, ob du Henry oder Barkley nehmen würdest oder du hast mich gefragt und ich habe Chubb gesagt oder so für Fantasy. Und jetzt sieht man auch warum. Selbst wenn Hunt ja auch fit ist, produziert der unglaublich viel Yards. Also Nick Chubb. Also, aber Jonathan Taylor ist auf jeden Fall auf einem sehr aufsteigenden Ast. Sagt man das so?
Ja,
das sagt man
definitiv.
So. Okay, definitiv. Das waren die Football Quarkstars, beziehungsweise einer und den anderen, den müssen wir noch herausfinden. Und jetzt kannst du dir aussuchen, ob Overreactions oder Fantasy. Aber ich würde sagen Overreactions, oder? Ja, hast du das richtig ausgesucht. Ja. Ich habe dir das auf jeden Fall nicht vorgegeben. Okay, Overreactions. Ich will mal anfangen. Ich fange mal an. Die Buffalo Bills beenden die Saison mit unter 29 Punkten pro Spiel. Dazu gebe ich hier die Stats. Vor dem Jags-Game hatten sie 31,7. Jetzt sind sie bei 29,4 pro Spiel nach dem Jags-Spiel. Und in den letzten 3 Spielen hatten sie nur 21 im Schnitt.
Gut, in den letzten 3 Spielen, dadurch, dass sie jetzt nur
2020
schlecht waren.
Ich gebe dir noch eine Stat. 2020 hatten sie 29,9. Ich sage, jetzt bleiben sie unter 29.
Ja, ich sage, sie gehen über 29.
Ich bin auch gespannt, was dieses Spiel für einen Impact auf diese Offense hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt hier einfach für 3 Spiele so richtig bergab geht. So, irgendwie. Aber ich glaube es nicht.
Ich sage jetzt einfach, gehen wir ins Spiel, die wir im nächsten Spiel.
Benny vorbereitet.
Ja, ich auch nicht, deswegen. Aber ich sage jetzt, ohne zu wissen, gegen wen sie spielen. Sie scoren mehr als 30
Punkte. Sie scoren auf jeden Fall mehr als 6 Punkte. Also,
das ist soweit
würde ich aus dem Fenster. Würde ich drauf wetten, würde ich wahrscheinlich gar kein Geld für kriegen. Ist einfach nicht meine Quote. Okay, was ist deine erste Overreaction?
Die Cowboys-Offense, also die Offense der Dallas Cowboys ist entschlüsselt. Und sie werden durchgehend Probleme haben in der Offense.
Die Cowboys. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die finden schon einen Weg. Die haben einfach zu viele Waffen.
Die haben einfach zu viel Talent.
Die haben einfach zu viele Waffen. Okay. Meine nächste. Die New York Giants kommen aus ihrer Bye Week und gewinnen 6 ihrer 8 verbleibenden Spiele. Ich sag dir, gegen wen sie spielen.
Nein.
Hör dir das erstmal. Ich sage dir, welche 2 sie verlieren. Sie verlieren gegen die Buccaneers, okay, und die Chargers. So. Sie, ja, schaffen aber den Upset.
Also sie können laufen, ist dir bewusst, ne? Die haben mit Booker fast 100 Yards Rusher gehabt. Okay.
So, okay, gut, von mir aus, dann hilft das meiner These ja noch mehr, wenn du sagst, sie gewinnen gegen die Chargers. So.
Also, das nicht
so. Und das passt zu deiner vorherigen These. Sie schaffen den Upset gegen die Cowboys. Und die restlichen Spiele, mhm, sind machbar. 2-mal die Eagles, ist machbar. Dolphins, ist machbar. Bears, ist machbar. Washington Football Team, ist machbar. Also sie gewinnen 6 von ihren 8 verbleibenden Spielen. Okay.
Nein. Die Defense der Bears kann sie, glaube ich, zu sehr einschränken. Ich glaube nicht, dass sie gegen die Cowboys gewinnen.
2-mal Eagles, 1-mal Dolphins. Bucks und Chargers.
Eagles, ja. Dolphins gewinnen sie, ja, aber ich glaube, sie verlieren mindestens ein Spiel gegen die Eagles. Von daher, nein.
Okay.
Meine zweite Overreaction ist, die Detroit Lions sind der Gewinner dieses Spieltages, obwohl sie gar nicht gespielt haben.
Ich möchte einen Beisatz.
Weil, bitte. Ja, die Jaguars und Dolphins haben gewonnen und damit sind die Detroit Lions der Favorit auf den ersten Pick.
Okay, das leuchtet ein. Das leuchtet ein. Aber das ist immer so traurig. Ne? Wann ist der Punkt, wo ein Team relativ offiziell sagt, wir tanken? So, wo sie es immer noch nicht aussprechen, aber jeder weiß, auch der Letzte im Building hat verstanden, dass wir jetzt tanken. So, ne?
Ich glaube, bei den
Texans. Ja. Die ärgern sich über ihren einen Sieg am Anfang. Ja. So, Hype, wir haben gewonnen. Ja. Das erste Spiel, wir sind doch krass. Ja.
Nein,
ihr habt euch jetzt einfach nur einen Sieg geholt und deswegen kriegt ihr nicht den First-Round-Pick.
Das verkackt jetzt. Ihr hattet ein Ziel dieses Jahr und habt auch das verkackt. Da sind die Detroit Lions konsequent. Die sagen, Rebuild, okay,
let's go. Wobei, weiß ich nicht. Campbell wird dir in Tränen widersprechen.
Ja, Campbell bald.
Okay, ey, mir ist ein Punkt vorhin aufgefallen, den ich bei den Raiders vergessen habe zu sagen und deswegen nehme ich den jetzt einfach als 3.A Overreaction. Und zwar History Repeats für die Raiders. 2019 hatten sie einen 6-4-Start und haben 7-9 gefinisht. 2020 hatten sie einen 6-3-Start und haben 8-8 gefinisht. Und ich sage, diese Saison wird es nicht so. Wobei die Overreaction eher wäre, es wird so. Deswegen sage ich, es wird so.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass es so wird. Ich glaube, die fangen sich wieder. Ja, glaubst du, es wird wieder so? History repeats?
Nee, die sind... Nee, die Raiders gewinnen mindestens 10 Spiele.
Ich glaube auch.
Sag jetzt einfach.
Aber trotz all dem Shit, der da gerade abgeht, ja, ob das die Coaching-Sache ist, all dieses Drama um Rux und Annette möchte ich nicht mal erwähnen. Ich glaube, das juckt da einfach keinen. Die denken sich alle so, ja, du warst eh kacke. So, und keiner hat verstanden, warum wir dich gepickt haben. Und jetzt bestätigt das nur, was wir eh schlimmer dachten. So, und endlich hast du einen Move gemacht.
Ja.
Wahrscheinlich war das Video ist Photoshop, die Raiders wollten ihn einfach loswerden und haben den Moment ausgenutzt, wo gerade alles irgendwie...
Die haben es einfach selber... wir haben das Video, ja okay, wir posten es selbst.
Okay, was ist deine dritte?
Die Tennessee Titans sind ein Top-Team.
Ja, absolut. Absolut. Und weißt du warum? Die Defense. Die hat mich immer zweifeln lassen, wie gut können die Titans sein, die Defense so, Die Defense ist gut. Die ist sogar sehr gut.
Ja, und das ist die Entwicklung, die sie tatsächlich zu einem interessanten Team macht. Weil eine gute Offense hatten sie vorher schon. Und die Defense...
Problem ist halt, dass Henry jetzt fehlen wird. Mal gucken, wie gut sie das Week-to-Week adjusten können. Das ist halt die Frage.
Ja. Genau.
Von daher.
Das wird spannend. Aber wir werden es sehen.
Warte. Ich habe ja noch mein 3.B. Und die würde ich freuen. Oh. Weil ich sage, die New England Patriots gewinnen die AFC East. Bills und Patriots müssen noch 2-mal gegeneinander spielen. Naja, da können die Patriots, das liegt noch in deren Hand, können sie diese Spiele gewinnen.
Ja, aber ich sage, die
Patriots spielen ja noch nicht und gegen
ich
die Bills.
Ich habe die Bills aber auch noch nicht so abgeschrieben, deswegen sehe ich das noch nicht ganz.
Aber es wird mich nicht überraschen. Die Patriots sind immer für...
Die Patriots sind halt konstant in dem, was sie machen gerade. Ne? Also das muss man halt echt sagen. Also die haben sich jetzt echt gut entwickelt. Aber ich sehe noch nicht, dass sie die Division gewinnen. Aber es wäre krass, ich würde mich mega freuen.
Ja, auf jeden Fall. Tom, bevor wir zur letzten Kategorie kommen, ey, wir sind bei 1 Stunde 33. Wollen wir noch kurz 20 Minuten über irgendeinen Schwachsinn reden, damit wir auf unsere durchschnittliche Zeit kommen?
Nee. Okay. Ich hab sogar noch Top 3 Most Improved Player vorbereitet. Okay, ich bin noch prepared für sowas. Ne? Einfach mal eine Kategorie
einstreuen. Ich muss wieder improvisieren. Let's go. Aber erstmal machen wir die Fantasy Starts und Sits.
Ja, okay, cool.
Wer startet für dich?
Jerry Jeudy. Er ist wieder da. Die Philadelphia Eagles lassen die drittmeisten Passing Yards zu in letzter Zeit und die Broncos werden definitiv passen. Und Jeudy wird immer besser von Woche zu Woche und Jeudy ist eigentlich auch die beste Option von denen. Also starten lassen, Jerry Jeudy.
Passt auf jeden Fall zu meinem Sitter. Aber gut, erstmal mein Start of the Week. Aber auf jeden Fall, wen ich starten würde und mit dem man vielleicht nicht so rechnet. Devin Singletary. Running Back von den Buffalo Bills. Und das Problem bei den Running Backs von den Bills, weil man fragt sich ja immer so, die scoren so viel, warum ist Moss oder Singletary nie irgendwie so ein Top-Running-Back für Fantasy? Weil der Split krass war. So, die haben sich...
Ja, genau, die sind irgendwie 50-50 genau. gefühlt.
Und Moss musste das Game gegen Jacksonville verlassen, aufgrund einer Kopfverletzung. Ja, und die Jets lassen auf jeden Fall eine Menge Carries und Catches für Singletary zu, also von daher Devin Singletary, den kriegt man wahrscheinlich sogar noch in vielen Ligen. Wenn man da einen Running Back braucht, weil irgendwer dabei ist oder irgendwer einfach nicht performt, wie auch immer, kann ich den, glaube ich, würde ich den, werde ich den, nicht nur glaube ich, ich empfehle ihn. So, Devin Singletary. Ja,
sehr gut.
Okay, wen lässt du jetzt auf der Bank sitzen?
Elijah Moore von den Jets.
Okay.
Ja, die Jets Offense in der letzten Zeit war krass und Elijah Moore hat auch abgeliefert. Aber ich glaube, das funktioniert gegen die Bills Defense nicht. Weil wir, alles, was wir gerade negativ über die Bills gesagt haben, war, weil die Offense nicht performt hat. Die Defense ist krass.
Ja.
Und da sehe ich nicht, dass da irgendein Jets-Receiver abliefert. Gerade mit dieser Quarterback-Situation, die die gerade haben.
Ja.
Sie können jetzt nicht noch einen Quarterback irgendwie aus dem Nichts holen, auf den sich keiner vorbereitet hat. Also, deswegen Sid, Elijah Moore,
Jets. Weißt du, was mir zu der Bills-Defense, sorry, jetzt müssen wir einmal kurz ausholen, weil das hatte ich mir vorhin rausgeschrieben, aber das fand ich so krass und habe ich nicht erwähnt. Ich habe mich die ganze Zeit überlegt, welches Stat habe ich vorhin nicht erwähnt, die ich krass fand. Und zwar hatten die Jaguars 6 First Downs durch Strafen der Bills. Das sind mehr, als sie durch die Luft hatten und am Boden. Das zeigt einerseits, wie dumm die Defense ist, weil sie so viele Flaggen kassiert hat. Ne? Irgendwie 12 Penalties für 118 Yards. Aber auch, wie gut die Defense ist, weil dass die Penalties für mehr First Downs gereicht haben, als sowohl auf dem Boden als auch durch die Luft für die Jaguars. Das fand ich krass, fand ich hier nochmal erwähnenswert. Okay, mein Sit ist, und deswegen sage ich, passt zu Jerry Jeudy, Teddy Bridgewater auf Quarterback. Weil, glaube ich, den Hype um die Broncos jetzt nach dem Spiel, falls es da einen Hype gibt, noch nicht. Da gibt es keinen Hype, aber trotzdem haben sie gegen die Da haben sie die Cowboys dominiert und das zollt zumindest, da muss man ihnen Respekt für zollen. Aber trotzdem ist Bridgewater kein Fantasy-QB. Ja, also der macht im Idealfall keine Fehler und hat irgendwie dreimal nur einmal für drei oder mehr Touchdowns geworfen und hatte nur 300 plus Yard-Games und das ist das, was letztlich Punkte macht. Laufen tut er jetzt auch nicht wirklich viel. Von daher glaube ich nicht, dass es sich lohnt, ihn aufzustellen, obwohl die Eagles schon bei 5 QBs eine Completion von 80% zugelassen haben. Aber ich glaube nicht, dass sie das gegen Bridgewater zulassen werden und ich glaube auch nicht, dass die Broncos ihren Gameplan aufs Passing-Game auslegen und das trotz Jeudy, Sutton, Patrick, Fant vielleicht wieder zurück. Javonte Williams und Gordon werden richtig viel zu tun haben und deswegen Teddy Bridgewater ist für mich kein Ich will nicht sagen, dass der keine Punkte macht, aber ich will nur sagen, jetzt nicht, weil die gegen die Cowboys dominiert haben. Oh mein Gott, Teddy Bridgewater holen, das ist jetzt mein Starting Fantasy QB. Da gibt es, glaube ich, noch.
Aber das macht doch auch niemand.
Die gibt es, glaube ich, bessere. So, ne? Also nur mal so.
Glaube ich auch.
Okay, alles klar. Dann haben wir das und dann komm mal zu deiner Überraschungsrubrik. Most Improved Player oder was war das?
Richtig. Ja. Dritter Platz. Logan Wilson, Linebacker natürlich. Bengals. Neun Spiele. Der ist das
auf jeden Fall. Ich will, dass der mal ein T-Shirt von uns trägt. Ja.
Ist so, das wäre krass. 9 Spiele, 78 Tackles. Hat jetzt schon mehr als doppelt so viele wie letztes Jahr. 4 Interceptions, 1 Sack, 1 Forced Fumble als Linebacker.
Tom, Tom, was soll ich dazu sagen? Bam. Wer auch immer Platz 2 und 1 sind, ist falsch. Logan Wilson ist die 1. Fuck it.
Eigentlich unsere, also Logan Wilson ist die 1 der Herzen.
Das
ich
war
noch die 2.
Jetzt musst du auch sagen, warum das der Football-Quark-Guy ist. Der war nämlich im Draft 2020 einer unserer absoluten Lieblingspicks. Was war der? 4. Runde?
Das stimmt.
5. Runde oder 4. so?
4. Runde oder
Linebacker
so.
Bengals und wir fanden ihn beide out of Wyoming. Wir fanden ihn beide richtig nice. Und ich habe nämlich Browns Bengals geguckt. Immer, ja, ich gucke ja mal Red Zone, ein Spiel live. Und ich musste so schmunzeln, schmunzeln ist auch ein tolles Wort, als der Kommentator gesagt hat, Logan Wilson, hell of a season. Krasser Linebacker für die Bengals. Ich so, ja, wusste ich. Das ist klar. Gar keine Überraschung.
Schon gesagt.
Wo sich jetzt viele fragen, wer ist Logan Wilson? Naja, kennt ihr den nicht? Idioten. Okay, wer ist zwei?
Eben. Der Typ aus irgendeinem Grund wirklich, haben wir beide einen Narren an dem gefressen. Meine Nummer 2, Harold Landry, Tennessee Titans, 9 Spiele, 47 Tackle, 9 Sacks, Karriere High, jetzt schon eingestellt.
Oh, jetzt schon eingestellt.
Finde ich krass. Zur Hälfte der Saison?
Wie alt ist er? Wie viele Seasons hat er denn
und?
Schon?
Ich glaube 6 oder 5.
Ja, fünf
hat er mindestens schon. Also, ja. Und mein Platz 1. Cooper Kupp.
Ja, gut.
9 Spiele, 1019 Receiving Yards und endlich die erste Option und nicht Nummer 2 oder 3. Und trotzdem dieselben Statistiken gehalten, also den Workload einfach erhöht und einfach alles hochskaliert. Also wie als wenn man irgendwie bei Photoshop oben rechts diese Datei einfach größer zieht und sie trotzdem nicht an Qualität verliert. Mal in Bildsprache gesprochen und
absolut. Also sorry Logan Wilson, bam. Führt kein Weg drumherum. Man kann als Receiver halt auch einfach mehr Stats produzieren. Und ich ohne jetzt zu wissen, ob es so ist, Cooper Kupp ist, glaube ich, auf dem Weg, irgendeinen Fantasy-Football-Rekord für Receiver zu brechen. Ja, also ich glaube, der ist am Ende der Season hat der die meisten Fantasy-Punkte, die jemals irgendein Receiver gemacht hat. Das ist ja einfach nur noch lächerlich gut. Und das, also, ich fand Cooper Kupp schon immer gut, aber das hätte ich. Für mich war das, cool. Ja, für mich so, war das so ein Julian Edelman-Type-Player, so ein quicker Slot, aber doch nichts. Exakt. Also, das finde ich heftig. Ja, ist auf jeden Fall Matthew Staffords Lieblingsspielzeug.
Spielzeug. Das gefällt mir. Ich würde sagen, an dieser Stelle. Bevor wir das hier noch künstlich in die Länge ziehen, ne? Also wir ziehen ja normalerweise immer unsere 2 Stunden durch, aber Stunde 47 ist, glaube ich, immer noch okay. Ey, vielen Dank, dass wir uns unterhalten haben. Vielen Dank. Würden wir uns freuen, wenn ihr uns supportet. Bei Patreon, auf unseren Social-Media-Kanälen, wenn ihr diese Folge hört, dass ihr sie auf euren Social-Media-Kanälen teilt und uns verlinkt. Das letzte Wort hast du, Tobias.
Macht's gut, ciao, ciao.
Tschö.